Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 40 und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge und ich kann euch sagen, heute wird's heftig. Mein Name ist Jan Götze und ich bin auch in Folge 40 natürlich hier nicht alleine hinterm Mikro, denn mir gegenüber sitzt wie immer Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber heute behandeln wir den Ferrari La Ferrari.
Ja, also wir haben uns nicht verschrieben, das ist wirklich so und ist auch kein verspäteter Aprilscherz oder sowas. Es ist einfach ein LaFerrari.
Also wenn man es so ausspricht, denkt man, es kann doch eigentlich nicht sein.
Ja, ist wirklich übelst krank und wahrscheinlich hätten wir beide das nicht unbedingt gedacht. Und wenn man das jetzt mal so betrachtet, dürfte das stärkste und teuerste Auto sein, was du je gefahren bist, oder?
Ja.
Ja, also, und weil es so schön ist und ihr es ja schon am Ende der letzten Folge gehört habt, aber man diesen Sound wirklich nicht oft genug hören kann, würde ich behaupten, wir hören jetzt erstmal nochmal ganz entspannt in diesen Sound rein. Wobei entspannt eigentlich das falsche Wort ist. Aber wir lehnen uns zurück und genießen.
Oh ja.
Ja. Herrlich. Also das ist einfach wir haben gerade selber, wir hören ja auch hier direkt vor der Folge nochmal rein, wir haben einfach selber auch gesagt, heftig, das Ding klingt schon so aggressiv.
Mhm. Wie der am Gas hängt, das ist echt einfach geisteskrank.
Brutal. Ja. Wirklich richtig, richtig krass. Und verzeiht uns, falls uns hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht in der Folge mal die Worte fehlen, denn ja, das war wirklich ein Erlebnis, das wir, glaube ich, beide nie vergessen werden. Und wie es dazu kam, das erzählen wir euch natürlich gleich auch noch. Aber jetzt versuchen wir erstmal hier in der Chronologie zu bleiben und schauen uns mal an, was der LaFerrari eigentlich für ein Auto ist.
Genau. Und zwar ist der Ferrari LaFerrari das jüngste Mitglied der legendären Ferrari Big Five. Ich denke mal, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Ich werde sie trotzdem der Vollständigkeit halber einfach mal eben kurz nennen. 288 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari. Also die fünf sind einfach ja, unübertreffbar, könnte man eigentlich sagen. Wie gesagt, LaFerrari, der jüngste davon, der wurde damals im März 2013 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Warst du da?
Nee, da war ich noch nicht da.
Ausnahmsweise nicht,
da war, ne? da war ich noch nicht in Diensten von Autobild unterwegs. Und Genf war damals tatsächlich als Privatmann gar nicht unbedingt auf meiner Liste. Ich war ein paar Mal auf der IAA, aber in Genf privat nie.
Wir hatten aber damals ein paar Mal drüber nachgedacht, ne? Wie wir das machen. Aber es war nicht so einfach umzusetzen, weil es auch relativ kostspielig war. Mhm. Und wir wollten es, weiß ich noch, in jungen Jahren auf jeden Fall mal probieren. Aber hat leider nicht geklappt damals. Aber gut. Es war damals auf jeden Fall der Nachfolger des Ferrari Enzo, wie vorhin schon erwähnt. Und es war Ferraris erstes Hybridfahrzeug.
Ja, und es ist bis heute eines der extremsten und begehrtesten Ferrari-Modelle überhaupt. Mittlerweile muss man ja sagen, gibt es auch einen Nachfolger, relativ frisch vorgestellt, den F80. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man dann zukünftig sagt, das sind die Big Six. Oder ob der F80 eine Sonderstellung bekommt. Das werden wir wahrscheinlich dann zeitnah sehen. Der LaFerrari ist jedenfalls bis heute wirklich so, glaube ich, bei vielen Leuten einfach so das Hypercar von Ferrari.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so aus der jüngsten Vergangenheit. Ich glaube, da verbinden die meisten Leute da einfach Ferrari irgendwie mit, ne?
Ja. Limitiert auf 499 Stück plus 2016 wurde dann noch ein weiteres, ein 500. Exemplar des LaFerrari gebaut. Das wurde dann Ende 2016 in den USA versteigert für schlappe 7,5 Millionen Dollar.
Mhm.
Aber der Vorteil, das Ganze war, kam den Erdbebenopfern damals zugute. Also es war ein wohltätiger Zweck, wofür dieser LaFerrari erstmal gebaut und dann eben auch versteigert wurde. Also muss man sagen, in Summe 500 Exemplare. Wobei, können wir jetzt ja hier ganz offen sagen, Bei Ferrari weiß man nie so ganz genau mit den Stückzahlen, ne?
Genau, die sind ja auch nicht durchnummeriert, nicht so wie jetzt der Focus RS 500 aus der letzten Folge.
Richtig.
Da weiß man es ja genau anhand der Nummern.
Ja.
Beim LaFerrari steht eigentlich in der Regel immer nur One of 499.
Mhm.
Wie gesagt, eigentlich hätte schon da auch geschummelt theoretisch, weil es ja schon mal bekannt, dass es One of 500 ist. Und Wer weiß, es gab da in der Vergangenheit ja so die ein oder andere Story, wo es dann doch vielleicht ein paar mehr von den Modellen gab.
Wo plötzlich dann auf einmal vielleicht doch ein paar mehr Autos gebaut wurden. Naja, wer weiß. Jedenfalls ist es auf jeden Fall ultra selten, das Auto. Es wurden dann 2016, muss man ja sagen, auch nochmal 210, weshalb auch immer 210, LaFerrari Aperta gebaut.
Genau, und das war auch eine Premiere, weil es gab die Vorgänger nicht als Coupé und Cabrio. Im Prinzip, Grunde genommen, könnte man sagen, beim F50 war beides in einem, aber es gab nie zwei verschiedene Modelle davon, sondern es war immer nur eins erhältlich. Und beim LaFerrari war es das erste Mal, dass es den in zwei verschiedenen Varianten gab.
Genau, ja. Also, LaFerrari Aperta ist die offene Version des LaFerrari. Noch seltener, heutzutage auch noch teurer, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Worauf ich gerne nochmal eingehen würde, ist dieser Name. Denn der Name, das war damals wirklich ein riesiges Geheimnis. Also wie heute gab es auch damals Erlkönigssichtungen, ein paar Gerüchte von Insidern. Und lange Zeit stand der Name F-150 im Raum.
Genau, F-150 wurde immer kommuniziert und auch F-70. Einfach ganz klassisch, weil er dann in der Reihenfolge gewesen wäre. Ne?
Genau, nach F-50 kam der Enzo, der ist theoretisch der F60 und dann wäre der LaFerrari eben der F70. Und dann hat Ferrari wirklich einen riesen Bohai darum gemacht und erst bei der Präsentation, also als sie quasi das Tuch abgezogen haben, haben sie dann gesagt, wie dieses Auto heißt.
Genau, und dann wurde es halt der Ferrari LaFerrari. Übersetzt so viel wie Ferrari der Ferrari.
Ja, also ich muss sagen, also so gern ich das Auto mag, also den Namen finde ich wirklich, also ich finde es schwachsinnig.
Ja, man hat sich irgendwie dran gewöhnt so.
Aber nur, weil es italienisch ist.
Genau, ne?
Weil es italienisch gut klingt.
Ja.
Wenn du einen Mercedes der Mercedes nennen würdest, würde jeder sagen, Junge.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt Italiener bist und halt gebürtig italienisch sprichst, für dich klingt das doch komplett dämlich, oder nicht? Wenn du das so aussprichst, würdest du, hä? Also, wie gesagt, heutzutage, wir haben uns irgendwie dran gewöhnt. Aber ich weiß nicht, als ich es damals gelesen habe, dachte ich so, das ist so ein Witz, oder? Ist halt nicht echt der Name. Aber
Wobei Ferrari jetzt ja, wir wollen jetzt da ja kein Bashing betreiben, aber zuletzt mit ihren Namen ja auch immer mal wieder, ich sag mal zumindest, nicht sehr kreativ war, ne?
Nee.
Also den Nachfolger vom 812 Dodici Cilindri zu nennen, ist ja erst, auch das klingt cool, aber wenn es halt der Ferrari 12-Zylinder ist, ja, es gibt ja nicht nur den Ferrari 12-Zylinder, sondern ungefähr 30 Ferrari 12-Zylinder, so.
Ja.
Also von daher, naja, anderes Thema. LaFerrari ist der Name dann geworden und der Nomenklatur folgend hätte es ja dann eigentlich auch F70 sein können. Beim Nachfolger haben sie es dann ja auch wieder F80 gemacht. Ich finde das dann immer ein bisschen komisch, wenn so eine Reihe, so eine Ahnenreihe halt nicht stringent durchgenannt wird. So,
und es wäre ja kein Problem gewesen. Also es war ja beim F150 tatsächlich, das war ja, muss man eben dazu noch sagen, der interne Projektname auch von dem Fahrzeug. Der ist es am Ende dann wohl angeblich nicht geworden wegen des Ford F150. Das war aber markenrechtlich irgendwie geschützt, da haben sie es gelassen. Aber ich denke so, okay, das ist ja irgendwie ein Grund, das zu lassen. Aber F-150 wäre ja auch noch gar nicht dran gewesen. Das ist ja noch lange nicht bei F-150 gewesen. F-70 hätte man ja einfach nehmen können. Und das hätte perfekt reingepasst und dann hätte man nicht so einen Kasper-Namen gehabt.
Ja.
Aber irgendwie haben die sich gedacht, nee, F-70 ist zu langweilig, wir müssen den einfach der Ferrari nennen. Und beim nächsten dachten sie dann, okay, wir hatten ja schon den Ferrari.
Und
ja, besser wird es nicht mehr, jetzt heißt F-80.
Ja, und wir haben auch schon ein Auto nach unserem Firmengründer benannt.
Genau.
So, also stell mir vor, es gibt einen Lamborghini Ferruccio.
Ja.
So, würde ja auch komisch klingen, ne?
Ja.
Aber bei Ferrari, man hat sich A dran gewöhnt und B ist es halt immer so klangvoll.
Ja.
Aber wenn man sich die Bedeutung von vor Augen führt, naja, komm, sei es drum, LaFerrari, so heißt er.
Ja.
Und so, dafür ist er auch bekannt und die meisten sagen ja auch nicht den vollen Namen, also kaum jemand sagt, oh, ich habe einen Ferrari LaFerrari gesehen, sondern ich habe einen LaFerrari gesehen.
Genau, oder einige sagen auch Laf.
Ja, Laf.
Ja, auch schon oft gelesen oder gehört.
Ja.
Ja.
Gut, okay. Das nur ganz kurz als Einordnung zur Historie. Natürlich könnte man jetzt noch viel, viel mehr sagen. Und wir haben auch noch einige Sachen natürlich hier in petto. Die kommen dann auf die Kapitel verteilt. Aber wir wollen euch natürlich unbedingt abholen, wie wir zu dieser, ich vermute fast, einmaligen Gelegenheit gekommen sind. Denn die Geschichte, und ihr wisst ja, wir sind da immer ganz offen mit euch. Wir erzählen euch wirklich immer, wenn wir können, das genauso, wie es war. Die Geschichte ist wirklich krass. Und wenn mir die jemand erzählen würde, würde ich sagen, Klingt ein bisschen ausgedacht, aber gut, musst du ja wissen, so, ne? Mhm. Wir können mal vorne anfangen. Das Auto, das gehört dem Nationalen Automuseum, The Low Collection. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt in Deutschland lebt und noch nie von der Low Collection gehört habt, ja, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Denn das ist wirklich, ich würde sagen, das krasseste Automuseum auf jeden Fall in Deutschland. Ja, und wahrscheinlich absolut. Auch eins der krassesten auf der Welt. Ist noch relativ frisch. Das wurde erst 2023 eröffnet. Aber man muss ja auch schon sagen, ist letztendlich ja jetzt schon so eine Pilgerstätte für Autofans, ne?
Ja, absolut. Es ist so viel oder so präsent, wie das Museum, sag ich mal, auch in den sozialen Medien ist und so weiter, sollte es wirklich eigentlich die meisten Autofans bekannt sein inzwischen, ne?
Ja, das befindet sich in Diezhölztal. Also wirklich irgendwo im Nirgendwo. Mhm. Aber wir können euch, glaube ich, beide berichten, das ist wirklich eine Reise wert. Egal, wo in Deutschland ihr wohnt, nehmt euch mal einen Samstag oder einen Sonntag dafür Zeit und fahrt da mal hin. Und dieses Museum, das zeigt einen Teil der Autosammlung von Friedhelm Loh. So ungefähr 150 Autos sind da dauerhaft ausgestellt, aller Epochen, muss man sagen. Also wirklich von Vorkriegsautos über 50er, 60er, 70er bis ja, ganz moderne Hypercars. Und es ist auch immer so ein bisschen rollierend, die Ausstellung. Es wird immer mal wieder was durchgetauscht. Und wir können ja auch sagen, auch wenn es jetzt hier sehr nach Werbung klingt, aber wir waren ja beide tatsächlich zum ersten Mal privat letztes Jahr da.
Ja, genau.
Und deshalb sprechen wir hier wirklich als Autofans zu euch, nicht um hier irgendwie Werbung zu machen, weil dieses Museum ist meiner Meinung nach, ich denke, du stimmst mir dazu, einfach mega sehenswert und halt auch einfach gut gemacht, so, ne?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein Muss für jeden Autofan, der in Deutschland lebt. Es ist ja auch tatsächlich, die meisten von euch wissen wahrscheinlich nicht, wo Diezhölztal liegt, aber es ist ja relativ mittig, sag ich mal, wenn du auf die Deutschlandkarte guckst. Das heißt, von überall aus irgendwie erreichbar. Ja. Und ich sag mal, wenn ihr gerne Auto fahrt, das muss man auch dazu sagen, da sind ja sehr schöne Strecken drumherum. Also ja. Es lohnt sich einfach mit dem Trip zu verbinden, wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Und noch ein kleiner Side-Fact am Rande, den habe ich nämlich dann erst vor Ort wirklich festgestellt. Falls ihr zufälligerweise Modellautos sammelt, dann gibt es da auch einen sehr lohnenswerten Shop. Mhm. Das habe ich nämlich zu spüren bekommen, beziehungsweise mein Portemonnaie. Also ich habe da ordentlich Hot Wheels und 1:64, das ist so meine Leidenschaft, geshoppt. Kann ich euch auf jeden Fall auch das ans Herz legen. Mhm.
Aber da solltet ihr am Ende rein. Weil bei uns war es so, wir sind noch nicht gefahren zu dem Zeitpunkt. Jan war da drin, ich dachte schon, das wird heute nichts mehr. Ich glaube, das können wir vergessen, bis morgen nochmal wiederkommen.
Ja, es ist der Shop ist gar nicht so groß, aber die Auswahl ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist eine sehr schöne, feine Auswahl. Ich hätte da auch noch viel mehr Geld lassen können, aber ich musste mich ein bisschen zügeln. Mhm. So, und jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber jetzt kommt die eigentlich kuriose Geschichte. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss das einmal so verpacken, damit ihr das versteht. Und zwar richten wir hier erstmal liebe Grüße an Matthias aus, ne? Weil ja. Matthias hat das Ganze mehr oder weniger eingefädelt. Matthias hat damals einen Kommentar geschrieben zu Folge 17, dem Porsche 968 CS. Und ich hoffe, oder wir hoffen, die meisten von euch haben die Folge 17 gehört. Und damals hat Benjamin, der ehemalige Besitzer von dem 968 CS, ja gesagt, dass sein Traumauto ein Ferrari F40 ist. Und wir haben natürlich gesagt, jo, mega geiles Auto. Und so einen würden wir gerne mal fahren, ne? Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Matthias hat uns dann in einem Kommentar geschrieben, dass sie einen F40 haben und wir uns mal an das Nationale Automuseum wenden sollen. Und jetzt muss man sagen, wir kriegen immer mal wieder Kommentare oder auch E-Mails, wo Leute sagen, dass sie dieses oder jenes Auto besitzen und dass wir das auch fahren können. Und das ist natürlich erstmal eine krasse Ehre, aber es hat sich auch in der Vergangenheit hin und wieder rausgestellt, dass das vielleicht nicht stimmt.
Mhm. Gerade wenn es Fahrzeuge in dieser Kategorie sind, muss man dazu genau. sagen. Ne?
Also ein F40 ist ja nun einfach, ist einfach ein krasses Auto, kostet irgendwie 3 Millionen aufwärts. So. Mhm. Da ist es schon unwahrscheinlich, dass jetzt jemand sagt, ja, komm doch einfach vorbei. In diesem Fall hat es sich bewahrheitet. Ich habe daraufhin Florian, dem Geschäftsführer vom Nationalen Automuseum, geschrieben und tatsächlich kann man jetzt das Ganze kurz machen. Ein paar Wochen später waren wir schon da, ne? Ja. Das ging wirklich relativ schnell.
Genau. Man muss aber dazu jetzt eben sagen, also der F40 ist ja offensichtlich nicht geworden. Mhm. Darum ging es ja ursprünglich eigentlich. Beim F40 ist das Problem, dass der aktuell nicht fahrbereit ist. Genau. Und auch beziehungsweise schon seit einer längeren Zeit und es wohl auch noch im Moment nicht sein wird. Und dann hieß es so nach dem Motto so, ja, aber wir haben auch den Rest der Big Five. Ist da sonst vielleicht noch irgendwas interessant für euch?
Ja. Ich sag mal so, alles ist interessant.
Ja, weil gerade als man so gelesen hat, ja, naja, blöd. Also wenn er 40 nicht, dann habe ich eigentlich keinen Bock.
Ja, also der LaFerrari war auf jeden Fall frisch vom Service zurück und ich kann schon mal sagen, das war auf jeden Fall ein mehr als guter Ersatz.
Ja, absolut.
So, also ihr merkt schon, manchmal ist es so, wie man dann tatsächlich sagt, unverhofft kommt oft.
Mhm.
Und in dieser Konstellation war das einfach ein krasser Zufall, dass Matthias das gehört hat, dass das alles so, ja, dass da so ein Rad in das andere gegriffen hat. Und wir können an dieser Stelle, auch wenn wir das ja sonst immer erst am Ende machen, schon mal wirklich ein riesiges Dankeschön rausschicken an Matthias, Florian und Tobi vom Nationalen Automuseum.
Absolut, wirklich tausend Dank nochmal an der Stelle.
So, und jetzt fühlt sich das an, als wären wir schon am Ende, aber wir sind erst am Anfang. Jetzt können wir richtig reinstarten mit dem Design.
Design.
Falls ihr nicht wisst, wie so ein LaFerrari aussieht, dann empfehle ich euch erstmal bei Instagram vorbeizuschauen. @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr unser Fahrzeug, das wir gefahren sind. Und jetzt eine Fangfrage an euch. Natürlich habt ihr alle ganz genau Luca vorhin zugehört, wann dieses Auto präsentiert wurde. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Würdet ihr glauben, dass dieses Auto über 12 Jahre auf dem Buckel hat?
Man glaubt es ja nicht. Also der hätte ja gefühlt gestern genauso rauskommen können, ne?
Ich finde wirklich, das Ding sieht auch heute noch aus wie ein UFO, ne?
Ja.
Also ich so modern, es ist wirklich krass. 0,0 gealtert.
Ja, wirklich gar nicht.
Null.
Aber ich muss auch sagen, dass ich es auch immer noch nicht irgendwie verarbeitet bekomme, dass das Auto 12 Jahre alt ist. Also Ich finde, da kommt man sich richtig alt vor dann, oder?
Ja, ja, definitiv. Also da kommst du dir wirklich sehr alt vor. Wenn du überlegst, als das Ding rauskam, das mal kurz überschlagen, da war ich 22.
Mhm.
Naja, noch nicht mal. Da bin ich 21 gewesen und dann 22 geworden. Und wenn mir jetzt jemand, also dem 21-jährigen Jan gesagt hätte, und in ein paar Jahren fährst du das Ding, ja, hätte ich den für verrückt erklärt.
Ja. Geht mir genauso.
Ja, also, jetzt habt ihr hoffentlich schon mal die Bilder angeschaut und jetzt können wir euch noch kurz abholen. Das Design vom LaFerrari, und das ist ja bei Ferrari auch immer so ein Ding, wie vieles ist beim Ferrari oder bei Ferrari einiges speziell. Es gibt ja so die Hardcore-Ferraris, die gesagt haben, also als Pininfarina die Designs nicht mehr gemacht hat, also mit dem F12 quasi reingehauen ist. Danach ging es bergab.
Mhm.
Und gerade in der aktuellen Zeit, ich denke da so an 849 Testarossa und sowas, was jetzt kürzlich präsentiert wurde, hat die hauseigene Designabteilung ja wirklich immer mal wieder einstecken müssen, sage ich mal vorsichtig so.
Ja,
ne?
Also
gab es jetzt nicht nur Lob. Dieses Design vom LaFerrari stammt auch aus der hauseigenen Designabteilung.
Mhm.
Und da kann ich sagen, das ist ein großer Wurf.
Ja, würde ich auch sagen, definitiv. Aber wir waren ja eben gerade bei der Einführung von dem damals. Gefiel er direkt auf Anhieb dir?
Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, ob er mir so auf Anhieb gefiel. Weiß ich gar nicht. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es war nicht so, dass er mir nicht gefallen hat, so wie es jetzt häufig mit neuen Ferraris ist, wo man gleich sagt, oh nee, weiß ich jetzt nicht. Naja, ich glaube, doch, ich glaube, der gefiel mir schon.
Okay.
Ja.
Bei mir war es tatsächlich relativ ähnlich wie beim Enzo damals, als er rauskam.
Okay.
Also ich fand beide von Anfang an alles andere als hässlich, Aber ich fand die gewöhnungsbedürftig. Also ich fand, die kamen so raus und beide haben ja so ein bisschen, das kann man schon mal vorwegnehmen, diese Formel-1-Schnauze, sag ich mal, drin.
Mhm.
Und das kannte man ja so eigentlich nicht wirklich jetzt. Und ich fand das irgendwie, dass ich erstmal dachte, schon irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich fand es jetzt auch nicht kacke. Und als ich dann beide Autos das erste Mal gesehen habe, in echt, dachte ich, Junge, krank. Sieht mega aus.
Mhm.
Und das, wie gesagt, war bei beiden eigentlich ziemlich ähnlich.
Okay.
Fand ich irgendwie ganz witzig. Und deswegen kann ich schon mal vorwegnehmen, glaube ich, dass der LaFerrari auch noch sehr gut altern wird. Weil ich finde, auch der Enzo ist über die Jahre noch schöner geworden irgendwie.
Mhm.
Und ich glaube, LaFerrari könnte in eine ähnliche Region kommen.
Aber jetzt könnte man ja auch sagen, vielleicht gefällt uns dann ja zukünftig auch der F80 besser.
Aber wir haben den F80 ja schon in echt gesehen.
Mhm.
Und ich stand davor und hab gedacht, und das ging mir bei den anderen halt nicht so. Ich fand den auf Bildern schon so mittel, den F80. Es gibt so 2, 3 Winkel, die sind ganz okay.
Mhm.
Aber es gibt auch so einige Winkel, wo du sagst, gerade so, was die Proportionen angeht, sehr komisch, sag ich jetzt mal. Und ich stand relativ lange davor. Ich dachte, ich muss mir den jetzt wirklich ganz genau angucken und mir ein Bild machen. Bin ein bisschen näher ran, ein bisschen weiter weg. Und habe irgendwie gedacht, nee.
Ah, okay.
Deswegen, klar, wird er vielleicht, man wird sich ein bisschen dran gewöhnen mit Sicherheit. Und vielleicht kommen auch ein paar coole Specs raus. Und dann wird man sich vielleicht noch mehr dran gewöhnen. Aber ich glaube, so richtig gefallen würde mir gefühlt nicht.
Wir sprechen uns in 12 Jahren nochmal, wenn der F90 kommt.
Ja, Vierzylinder dann.
Ja, vielleicht. Ja. Oder voll elektrisch.
Ja, schauen wir mal.
Aber jetzt kümmern wir uns nochmal um den LaFerrari.
Mhm.
Und wir fangen mal vorne an. Du hast es ja gerade schon kurz eingeleitet. Wir haben diese extrem nach vorn gezogene Nase, die so ein bisschen Formel-1-mäßig ist. Wobei, ich finde, beim Enzo war es damals ja so richtig neu, ungesehen. Jetzt ist das ja für mich, natürlich ist es anders, aber wie so eine Weiterentwicklung des Enzo-Designs. Ich finde relativ charakteristisch, dass ja nicht nur die Nase so nach vorne geht, sondern die auch noch so einen Steg nach unten hat, wie die Formel-1-Autos aus der damaligen Zeit.
Genau, ne? Richtig. Und dann dieser untere Part auch noch mal so teillackiert ist.
Ja.
Ein bisschen schwarz abgesetzt und genau in der Mitte dann halt lackiert. Und dadurch sieht es wirklich, finde ich, 1:1 ist übertrieben, aber sehr nah an der wirklichen Formel-1-Schnauze aus.
Genau. Dann haben wir relativ schmale Scheinwerfer, die mich so von der Form immer an den 458 erinnern. Also relativ weit nach oben gezogen. Und ich muss sagen, so diese Dreiviertelansicht von vorne, ne, da sieht das Ding wirklich so richtig böse aus. Einfach so, als würde der so richtig böse, aber irgendwie so verschmitzt böse reingucken, so nach dem Motto, ja, so.
Ich mache ihn das.
Genau, ja, irgendwie so richtig, diese Dreiviertelansicht, finde ich, ist so richtig charakteristisch bei dem Auto.
Ja.
Und was mir immer wieder auffällt, auch als ich jetzt hier die Bilder bearbeitet habe, man sieht richtig, dass das ein Auto ist, wo einfach beim Designprozess kein Kennzeichen im Hinterkopf von irgendeinem Designer war, ne?
Ja.
Es gibt keinen Platz.
Nee.
Geht einfach nicht.
Egal, wie du es drehst und wendest, man hat ja auch, was weiß ich, wie viele Varianten schon davon gesehen, sieht immer kacke aus.
Ja.
Also egal, wo du es hinpackst, es ist einfach komplett störend.
Man kann eigentlich nur ein Klebekennzeichen nehmen, was ja offiziell, glaube ich, hier nicht erlaubt ist. Also korrigiert mich da, wenn das anders ist. Aber ich glaube, offiziell kann man sich die nicht, oder es kommt wahrscheinlich auch sehr auf die kontrollierenden Polizisten an. Aber selbst ein Klebekennzeichen ruiniert halt den Look, ne?
Ja.
Bringt nichts. Es ist einfach krass. Ich finde es so irre, wenn man bedenkt, man designt ein Auto und du weißt ja, dass ich müsste jetzt lügen, aber in einem Großteil der Welt ist ein Kennzeichen halt Pflicht, mal mehr, mal weniger groß.
Mhm.
Das ist einfach, ja, ist mir egal. Ja. Mein Auto ist so designt, dass kein Kennzeichen da drankommt.
Ja. Ist wirklich so. Also eigentlich kannst du es wirklich nur eine Scheibe vorne legen.
Ja, wirklich.
Ja. Ja, und das ist ja auch nicht erlaubt eigentlich. Von daher. Ja,
ja, also das finde ich, das fällt mir jedes Mal wieder auf. Auch kaum, es gibt wenig Autos, bei denen es so eklatant ist.
Ja, das stimmt.
Ja, und dann ein weiteres Detail, was man auch aus dieser Frontansicht sieht, was für mich einfach extrem charakteristisch ist, es ist eigentlich ein kleines Detail, aber es macht für mich dieses Auto so extrem aus, die Außenspiegel.
Ja, weil die so extrem weit rausragen, ne?
Genau.
Wie so kleine Fühler, ne?
Das sind so ganz feine Carbonstege, die sind so ultra filigran gezeichnet. Also wenn du dir die nur anguckst, würdest du denken, ein richtig starker Windstoß, die brechen ab. So fein sind die gezeichnet, aber eben ganz lang. So, und dadurch, du hast es eben gesagt, sehen die wirklich so organisch aus, wie so Fühler, an denen halt ganz oben der Spiegel ist. Und ich muss da immer wieder so extrem drauf gucken, wenn ich einen LaFerrari sehe oder auch wenn ich ein Foto nur anschaue, dass das eigentlich so ein kleines Detail ist, was aber so mega prägnant bei dem Auto ist.
Ja, sehr charakteristisch, ja, das stimmt.
Ja, also das ist so, wenn ich so die Front angucke, sind das so die Sachen, auf die ich auf jeden Fall einmal eingehen wollte. Und wenn wir uns jetzt so langsam in das Profil rumbewegen, dann würde ich als erstes gerne was zu den Abmessungen sagen. Denn ich finde, die Abmessung beim LaFerrari, das ist so ein ganz interessanter Punkt. Weil, wenn du vor dem Auto stehst, so geht es mir zumindest, wirkt das Ding riesig.
Okay.
Ja. Ich finde, der wirkt richtig groß. Auf Bildern wirkt der total klein.
Mhm.
So.
Ich glaube, es kommt extrem drauf an, wo du ihn siehst. Weil ich finde, wenn du ihn wirklich im Straßenverkehr siehst, finde ich, wirkt er überhaupt nicht riesig.
Nein?
Nö, finde ich nicht.
Als ich da hinter dir hergefahren bin, der passt kaum auf die Straße.
Ja, die Breite, er ist ja extrem breit, aber dadurch, dass er so übelst flach ist, finde ich, wirkt er gar nicht so groß.
Ja, ich finde, dadurch, dass der so breit ist, wirkt er halt einfach, also breit und flach ist dann ja logischerweise gedrungen.
Ja.
Also ich finde, das ist ein großes Auto. Und das, finde ich, kommt auf Bildern halt nie rüber. Und es ist anders zum Beispiel beim P1.
Oh.
McLaren P1, Der wirkt, finde ich, auf Bildern riesig und ist in echt total klein. Das ja. Auto ist richtig klein. Da habe ich mich mega erschrocken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. So, und beim LaFerrari ist es umgekehrt. Ich finde, der wirkt auf Bildern so, ja, ein bisschen größer als ein 458. Dann stehst du davor und denkst, jo, das ist ja ein richtiges, richtiges Schiff, so.
Mhm.
In Abmessungen oder in konkreten Zahlen bedeutet das, die Länge 4,70 Meter, Breite 1,99 Meter, mhm. ohne Spiegel wohlgemerkt.
Ja, das ist schon wirklich krass, ja.
Und Höhe 1,12 Meter.
So,
das ist nicht also viel. Also wirklich ultra flach und sehr, sehr breit.
Mhm.
Das zu den Abmessungen. Finde ich einfach wichtig, dass man das einmal zumindest mal kurz einordnet. Dann gucken wir jetzt einmal auf das Profil. Als erstes die Sternfelgen. Also das Auto wurde damals ausgeliefert und es gab nur eine Felgenoption. So eine 5-Sternfelge. Nachträglich konnte man den LaFerrari dann später mit den sogenannten FXXK-Felgen ausrüsten. Also die konnte man zusätzlich kaufen. Das sind so Vielspeichenfelgen. FXXK war damals die Rennversion vom LaFerrari. Haben tatsächlich auch einige Besitzer gemacht. Wie gesagt, ist dann ein zusätzlicher Reifensatz. Aber die meisten LaFerrari haben eben diese 5-Sternfelge. Gab es dann in unterschiedlichen Finishes. Ist dir bei unseren Felgen, weil die sind so grau gewesen, ist dir dabei was aufgefallen?
Die Nabendeckel?
Ja, weil bei einem Großteil der Felgen auf dem LaFerrari sind die Nabendeckel gelb.
Ja.
Bei unserem aber nicht.
Zum Glück nicht.
Bei unserem sind sie halt so, ja, dunkelgrau, Anthrazit, fällt also nicht so stark auf, weil gelb eben doch schon, ja, sehr prägnant ist, logischerweise. Ist ein kleines, aber feines Detail, was nicht so viele LaFerrari haben.
Das stimmt. Grundsätzlich muss man sagen, auch das Finish, was unsere Felgen oder was die Felgen von unserem Exemplar hatten, ist ja auch relativ selten, sag ich mal. Die meisten sind ja entweder Silber oder Schwarz. Schwarz wurde ja auch relativ häufig genommen. Das war ja noch so ein bisschen diese Hochzeit von schwarzen Felgen, sag ich mal. Die ist ja mittlerweile vorbei auf jeden Fall.
Ja.
Und unser hat ja diese Anthrazitenfelgen halt. Mhm. Und das war relativ selten, würde ich jetzt sagen. Also zumindest habe ich noch nicht so viele Exemplare mit grauen Felgen gesehen.
Ja, das stimmt. Passt aber ganz gut.
Ja.
Wir haben rote Bremssättel. Und jetzt werden alle wahrscheinlich schon innerlich lachen. Wir kriegen nämlich mittlerweile wirklich viele Nachrichten, so mhm. Gag-Nachrichten zu roten Bremssätteln. Aber ihr könnt euch jetzt beruhigen, falls ihr die Bilder noch nicht gesehen habt, unser Auto war rot. Und deshalb bin ich damit d'accord.
Ja, geht mir genauso. Fällt überhaupt nicht negativ auf. Passt einfach. Da wären jetzt gelbe Bremssättel echt daneben gewesen wieder.
Aber das machen tatsächlich ja witzigerweise viele Ferrari-Besitzer irgendwie auf ihrem 488 oder so. Rotes Auto und dann gelbe Bremse.
Ja, weil das Zeichen ja auch gelb ist, ne?
Logisch, klar. Mhm. Absolut. Ja, also hier auf jeden Fall rotes Auto, rote Bremse. Und jetzt können wir natürlich mal kurz auf die Farbe eingehen. Ihr wisst ja, das ist einfach, es ist ein Thema, was uns beschäftigt, ne? Also mhm. Farblehre, Farbgebung. Wichtiges Thema hier im Podcast. Also unser Auto ist Rosso Corsa. Klassisches Ferrari-Rot. Man muss ja auch sagen, ein Großteil aller LaFerrari ist rot.
Ja, und Rosso Corsa, für die Leute, die es nicht wissen, ist wirklich so dieses Ferrari-Rot, was die meisten Leute eigentlich vor Augen haben. Also es auf vielen anderen Ferraris auch genauso siehst, ne?
Genau.
Weil da gibt's ja auch dann, was weiß ich, wie viele verschiedene Nuancen von irgendwelchen F1-Rottönen und sonst was, die man eigentlich kaum auseinanderhalten kann. Mhm. Aber Rosso Corsa ist wirklich das Standard-Ferrari-Rot, was man so vor Augen hat.
Was sich natürlich über die Jahre auch ein bisschen verändert hat. Genau. Aber es ist so dieses klassische Ferrari-Rot.
Mhm.
Dazu hatte unser Auto ein schwarz abgesetztes Dach. Und jetzt muss man sagen, genau so, also rot mit schwarzem Dach, allerdings mit silbernen Felgen, wurde der LaFerrari damals auch präsentiert. Und noch mehr als LaFerraris rot sind, haben dieses schwarze Dach. Ne? Also ich glaube, das haben wirklich fast alle oder sehr, sehr viele haben das
Großteil auf jeden Fall
bestellt. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage euch, ich bin kein Freund von diesem schwarz abgesetzten Dach. Ich finde es auch nicht störend, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auf jeden Fall einen LaFerrari mit Dach in Wagenfarbe nehmen.
Mhm. Nee, da gehe ich nicht mit. Ich finde tatsächlich das schwarze Dach bei dem echt passend, weil es das Ganze nochmal so ein bisschen unterbricht. Gerade wenn du von der Seite guckst, finde ich, sieht das echt stimmig aus, weil das oben so flach ist quasi das Ganze und da hast du unten den lackierten Teil. Ich finde das ganz geil. Es war einfach irgendwann dann so, dass es so ein bisschen ja, abgenutzt war, weil viele dann auf einmal diesen Flash hatten mit schwarzen Dächern.
Mhm.
Aber das war ja so auch mit einer der ersten, der das damals hatte. Und
ja.
Bei dem finde ich es noch cool. Irgendwann war ich auch so ein bisschen, ja, habe ich es zu oft gesehen. Mhm. Aber ich finde beim LaFerrari nach wie vor passend.
Ja.
Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Speck drauf an, muss man auch ganz ehrlich sagen, klar, ne?
Bei Schwarz würde ich mitgehen.
Ja. Okay. Top.
Ja, also nochmal, ich finde es jetzt auch nicht störend, aber es gibt Autos, wo ich das wirklich gar nicht mag. Hier finde ich es passend, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, finde ich, sieht das einfach nochmal, es gibt dem Auto ein bisschen mehr Form. Und wir haben ja noch auf dem Rückweg drüber philosophiert, ne, welche Farbe uns auf dem LaFerrari am besten gefällt, beziehungsweise welcher LaFerrari überhaupt. Es gibt ja mittlerweile so Registries, da gibt es ja fast alle, sind ja irgendwann mal irgendwo gesehen worden. Da sind wir ja, wir hatten ja eine lange Rückfahrt, konnten wir uns ja schön austauschen. Da haben wir ja noch so ein bisschen gegoogelt und geguckt, welcher LaFerrari so unser Favorite wäre. Und da haben wir auch beide eigentlich einen gefunden, ne? Also jeweils einen unterschiedlichen. Willst du mal zuerst sagen, welchen du dir da ausgesucht
hast? Ja, ich war ja zwischen zweien die ganze Zeit so am Hin und Her überlegen. Also einmal war ein blauer dabei, den fand ich ziemlich cool. Und es war aber auch einer dabei in, ich glaube, es war Rosso Fuoco, ne?
Mhm.
Das ist so ein dunkelrot-Metallic-Ton. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan vom klassischen Ferrari-Rot. Also ich wüsste eigentlich keinen Ferrari, den ich wirklich in dieser Farbe nehmen würde, wenn ich die Wahl hätte. Aber so ein Dunkelrotton finde ich mega auf den Dingern. Und der war, wie gesagt, in diesem Rosso Fuoco, hatte auch graue Felgen, schwarzes Dach. Der sah schon wirklich sehr, sehr nice aus. Also der wäre sehr weit vorne bei mir im Ranking. Vielleicht sogar wäre es genau der, den ich am liebsten hätte.
Noch vor dem Blauen.
Ich glaube ja. Okay. Obwohl Blau natürlich noch ein bisschen spezieller ist, aber gefühlt war kein Blauton dabei, den ich perfekt fand von den ganzen Blauen, die ich gesehen habe. Mhm. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen, den ich noch nicht gesehen habe, wo der Blauton so ist, dass ich sage, jo, das ist es.
Ja.
Aber so jetzt von denen, die wir gesehen haben, wäre der in Rosso Fuoco wohl meiner.
Okay.
Und deiner?
Ja, ihr kennt mich ja. Ich bin ja der Farbenfrohe, hier der Paradiesvogel. Deshalb habe ich entschieden, den ich am geilsten finde, der ist grau.
Mhm.
Ja, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was ist denn mit ihm los? Aber es gibt tatsächlich ein Auto in den USA, ich muss sagen, den finde ich perfekt. Wirklich, der sieht so geil aus. Der ist Grigio Scuro, also unigrau, relativ dunkel, lackiertes Dach, also ein Wagenfarbe lackiertes Dach, silberne Felgen, dunkelblaue Bremssättel. Also das Ding ist wirklich Chefskiss, wenn ihr mich fragt. Der sieht so brutal aus. Ich finde, weil das Auto an sich ja schon so krass auffällig ist, steht dem dieses Dunkelgrau einfach extrem gut. Also das ist wirklich die unangefochtene Nummer 1. Dicht gefolgt von dem LaFerrari, der kürzlich von Sotheby's versteigert wurde in der Schweiz, Grigio Ferro, also auch grau. Der hat tatsächlich ein schwarzes Dach, aber könnte ich mit leben. Schwarze Bremssättel und diese silbernen FXXK-Felgen.
Mhm.
Also ihr merkt schon, der Paradiesvogel steht auf dezente Farben bei diesem Auto.
Ich wollte sagen, einfach die verschiedenen Grautöne, was ist los da?
Ja, aber wirklich, ich finde, auf diesem Auto wirken die dezenten Farben einfach anders gut.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also wenn das Auto an sich auffällig genug ist, finde ich, kann man, also gut, ich bin ja sowieso eher ein Freund von gedeckten Farben, aber in dem Fall passt es dann noch besser, da gebe ich dir recht. Aber bei dir hätte ich jetzt irgendwie eher so ein Papageienspeck eigentlich dann erwartet.
Ja, kannst du mal sehen, ne? Ich bin immer für eine Überraschung gut.
Ja, auf jeden Fall.
So, und wenn ihr uns eure Favoriten schreiben wollt, immer her damit, dann können wir da nochmal ein bisschen drüber diskutieren, welche ihr gut findet. Aber ich kann euch sagen, also an dem in Grigio Scuro geht nichts vorbei, ne? Das ist der Beste.
Ja, okay. Was klar, wenn du sagst.
Habe ich entschieden.
Ist das eigentlich der tatsächlich an dem Tag in L.A. Unterwegs war, wo wir auch da waren?
Deshalb war ich ja dann so okay, heiß und habe da ja, also kurz dazu, wir waren in L.A. jetzt vor der Car Week und das Auto wurde in einem anderen Stadtteil von L.A. gesehen als der, in dem wir zu dem Zeitpunkt waren. Und ich habe das halt bei Insta gesehen, habe gesagt, ey, lass uns da hinfahren, ich würde den gern sehen. Und natürlich hatten wir kein Glück, der war schon weg.
Mhm.
Aber das war genau das Auto, ja.
Ah, okay, der war das, ja.
Und der ist auch noch in Erstbesitz, also der wurde bisher auch immer nur sehr, sehr selten, aber wenn, dann in L.A. gesehen.
Mhm.
Okay, so viel zur Farblehre beim LaFerrari mit Jan und Luca.
Mhm.
Kommen wir zurück zum Auto und da sind wir euch noch Reifendimensionen schuldig, bevor wir jetzt weiterspringen.
Genau, und zwar haben wir auf der Vorderachse 265 30er in ZR19 und auf der Hinterachse 345 30 ZR20. Schon ordentliche Puschen auf der Hinterachse auf jeden Fall, ne?
Also und Mischbereifung 19 Zoll vorne, 20 Zoll hinten. Und tatsächlich, weil wir da ja auch beim F8 schon drüber gelästert haben, beim LaFerrari stehen die auch ganz gut im Rathaus, ja, ne?
Als wenn sie sich da mal ein bisschen Mühe gegeben haben, oder? Weil wir dachten, komm, wenn das Ding schon so teuer wird, da kommen wir später zu, dann da geben wir uns mal richtig Mühe. Da hauen wir mal richtig einen raus.
Da haben sie sich wirklich
Mühe. Also eigentlich können sie es, könnte man sagen.
Das
wollen nur nicht.
Genau, ich wollte gerade sagen, spricht jetzt nicht für die anderen Autos, ne?
Nee, eigentlich nicht. Aber ja, gut.
Okay, Wir gehen ans Heck oder hast du noch was?
Nee, ich würde gerne noch im Profil bleiben. Das finde ich nämlich ganz spannend bei dem Wagen. Und zwar, der hat ja so eine relativ charakteristische dicke Linie, gerade was hinten das Seitenteil angeht. Diese dicke schwarze Linie. Und die ist ja eigentlich bekannt oder so ein bisschen so eine Hommage an die ganzen anderen Autos aus den Big Five. Außer dem Enzo. Finde ich irgendwie ganz interessant, dass sie das so, vorher hatten sie es ja immer, also 288 GTO hatte das, F40 hatte das, F50 hatte das und alle drei hatten das ja wirklich komplett rundum. Das fand ich irgendwie mal ein ganz cooles Detail. Dann fand ich spannend, dass sie es beim Enzo komplett weggelassen haben. Also nicht mal so ein bisschen. Und beim LaFerrari haben sie ja wieder dran erinnert. So vorne im Seitenteil ist es ja auch ein bisschen, vorne im Seitenteil, das heißt schon vorne im Kotflügel ist ja auch so eine kleine Unterbrechung. Und dann hinten, so wie das aus dem Lufteinlass in der Seite so hinten rumgeht, komplett um den Spoiler rum, finde ich schon ganz cool gelöst irgendwie.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Hommage. Ich finde sowieso, dass diese hinteren Radläufe beim LaFerrari so total organisch geformt sind. Ne? Also die sind so rundlich, so ein bisschen wie so eine Skulptur. Das sind nicht einfach nur Radhäuser, sondern die sind so richtig so, ja, halt so ausgeformt. So ein bisschen, ja, fast so menschlich, würde ich fast sagen. Man kann das fast so irgendwie das so mit irgendwie was vergleichen aus der Tierwelt oder menschlichen Welt so. Also es ist sehr sehr schön geformt.
Ja, absolut.
Und wenn wir dann weiter rumgehen, gehen wir weiter rum?
Ja, können wir machen. Jetzt bin ich soweit.
Okay, sehr gut. Dann sehen wir, dass das Heck an und für sich relativ einfach designt ist. Relativ simpel. Runde Rückleuchten, eine links, eine rechts. Einfach, schönes Design, so. Typisch Ferrari, haben ja eigentlich schon seit Jahrzehnten sehr einfache Rückleuchten, mal zwei, mal vier, je nachdem. Und dann natürlich einen sehr, sehr großen Diffusor. Das ist so das Teil, was auf jeden Fall, finde ich, das Heck dominiert. Vier Endrohre, zwei links, zwei rechts. Das sind eigentlich so, finde ich, so die charakteristischen Merkmale. Auch hinten haben wir da natürlich noch mal so einen kleinen Grill, wo dann noch mal so ein Steg drin ist, wo das Ferrari-Pferd drauf sitzt. Alles sehr schön. Aber im Vergleich zur Front finde ich relativ schlicht.
Ja, das stimmt. Also ich finde eigentlich, das, was am meisten raussteht, ist wirklich dieser kleine lackierte Steg nochmal in der Mitte, wo das Kennzeichen das Ganze ja so ein bisschen unterbricht. Und unten noch diese, Beschlussleuchte ist es, wie aus der Formel 1 noch so untergebracht ist. Das ist eigentlich das, was am meisten auffällt, aber sonst ist da eigentlich echt nicht so viel los, ne?
Ja. Also dafür, dass die Front halt wirklich so extrem charakteristisch ist, ist das Heck vergleichsweise, ist natürlich immer noch ein krasses Heck, aber ist vergleichsweise dezent. Aber, und das finde ich wieder richtig cool, der LaFerrari hat ja noch so einen richtig coolen Party-Trick, ne? Kennen die wenigsten und ich musste dazu auch erstmal ein bisschen googeln, muss ich gestehen. Und das Stichwort ist aktive Aerodynamik. Und zwar sieht man, das fällt auch auf, wenn man sich den Diffusor anguckt, da sind so zwei Flaps und die sind beweglich. Die arbeiten aber zusammen mit einem Flügel. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja, aber wo soll denn da am Heck ein Spoiler oder ein Flügel sein? Ja, der fährt zwischen den Leuchten aus. Das ist wie so eine Art Brett, die da ausfällt. Und wenn der eingefahren ist, fällt der überhaupt nicht auf.
Und das ist ja das Krasse, es ist ja der untere Teil tatsächlich, der ausfährt und nicht der obere. Genau. So kennt man es ja eigentlich. Und jetzt guckt man halt oben, sieht, okay, da ist keine Unterbrechung, wo soll er was ausfahren? Die Unterbrechung ist ja diese durchgezogene Linie, über die wir eben schon gesprochen hatten. Und jetzt hat man dann den unteren Part, der dann hochfährt. Das habe ich so auch, glaube ich, noch nirgendwo anders gesehen. Also zumindest fällt mir gerade kein Beispiel ein.
Und es ist halt wirklich extrem unauffällig. Also wenn man es nicht weiß, dann würde man denken, es gibt einfach keinen Flügel. Und im Zusammenspiel mit diesen Blades im Diffusor entsteht so die aktive Aerodynamik. Und soweit ich weiß, und ich habe da auch mich versucht nochmal einzulesen, kann man diesen Flügel oder Spoiler auch nicht manuell ausfahren. Ne? Also da gibt es irgendwie keinen Knopf oder sowas. Es gibt wohl irgendwie so einen Wartungsmodus, wenn das Auto mal im Service ist, dass man den halt ausfahren kann. Aber ansonsten fährt der halt wirklich automatisch aus und das aber auch nur, wenn das Auto wirklich richtig, richtig hart gefahren wird.
Ja.
Also ich habe gehört, im Straßenverkehr soll das so gut wie nie passieren. Und wenn ihr jetzt also schon mal einen LaFerrari mit diesem ausgefahrenen Flügel gesehen habt, der nicht in der Werkstatt stand und irgendwie einen Service bekommen habt, dann habt ihr, könnte man sagen, Glück gehabt, denn das bedeutet, das Auto wurde richtig ordentlich hart rangenommen.
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich so noch nie gesehen.
Nee, dito, ich auch nicht. Aber es gibt halt Videos, wo man das anschauen kann. Und das ist schon krass.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe eine so eine Aufnahme vor Augen. Ich glaube, das war von Top Gear, wo der so im Drift ist quasi, das hinten so rauskommt. Dann so eine Zeitlupe, das Ganze. Das sieht natürlich richtig spektakulär aus. Kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir nicht gemacht.
Ja, also wir sind ja beide ein Stück weit dem anderen hinterhergefahren. Also als du gefahren bist, habe ich den nicht
auch
einmal
nicht
gesehen.
Nee, habe ich keinen Drift hingelegt.
Nee, keinen Drift scheinbar. Nicht hart genug angenommen.
Scheiße.
Okay, hast du noch was zum Design? Ich gucke hier mal auf die Uhr.
Wir können gerne reinspringen.
Dann hätte ich gesagt, machen wir die Schmetterlingstüren auf.
Innenraum.
Also natürlich wäre der LaFerrari kein Hypercar, wenn nicht schon das Einsteigen an und für sich extrem spektakulär ist. Also Schmetterlingstüren hatte der Enzo auch. Aber das ist einfach schon mal wirklich was Besonderes. Ich war ganz kurz überrascht. Es hat natürlich, also das Auto hat natürlich keine Bügelgriffe. Davon war ich jetzt nicht überrascht. Aber
das wäre auch geil gewesen bei dem Design, dass so einen schönen Bügelgriff einfach so drauf, bupp.
CLK GTR.
Ja.
CLK GTR hat Schmetterlingstüren mit einem, keine Ahnung, 210er Griff da dran.
So. Ja, auch ein bisschen andere Zeit, ne?
Ja, aber geht.
Ja, geht. Ja.
Also beim LaFerrari ist der an und für sich der Türöffner auf jeden Fall versteckt. Aber ich weiß nicht, ob dir das so, also ob dir das auffallen ist, wenn du da reingegriffen hast und die Tür aufgemacht hast, war das gar nicht wie so ein richtiges Öffnen. Also es war gar nicht wie so ein Entriegeln, sage ich mal. Du hast da reingedrückt und es ging die Tür sofort auf. Die ist nicht irgendwie so ein kleines Stück aufgesprungen oder so.
Ach so, ja. Das war wie so unterstützt quasi, jetzt wenn man direkt so die hochpusht. Ne?
Genau, das fand ich ganz interessant. Mhm. Und wenn du diese Tür dann aufmachst, dann siehst du erstmal, wie viel Schweller von der Tür quasi mit aufgeht.
Mhm.
Du kannst richtig auf dieses Carbon-Monocoque drauf gucken. Du siehst auch ein Stück vom Reifen, vom Vorderreifen. So dieser Ausschnitt ist extrem. Und du kannst richtig sehen, wie das Auto an und für sich, wie schmal das Monocoque ist.
Ja. Ich finde genau diesen Anblick mega geil. Mhm. Also wirklich, wenn du so bei geöffneter Tür so von schräg hinten auf den Reifen guckst und auf den Kotflügel und so weiter, das sieht mega nice aus, finde ich.
Ja. Und dadurch muss man sagen, dadurch, dass eben so viel Schweller mit aufgeht, ist der Einstieg für so ein Auto natürlich immer in Relation relativ einfach. Also man muss sich natürlich trotzdem ein bisschen konzentrieren, aber man kann halt relativ nah ran, Füße rein und dann geht's auch. Also, ging mir zumindest so.
Also, ich muss dazu, als ich das erstmal eingestiegen bin, waren die Pedale ein bisschen blöd eingestellt, sag ich mal. Dadurch konnte ich meine Beine nicht so richtig unterbringen und ich saß erstmal drin und dachte, scheiße, das könnte hier schwierig werden. Dachte schon, die Tür schließen jetzt wird schwierig. Ich sitze auf jeden Fall viel zu hoch. Aber, ich meine, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Man kann nur die Pedale verstellen, nicht den Sitz. Sitz ist fest montiert.
Ja.
Aber wenn du die Pedale erstmal nach hinten schiebst, kannst du halt deutlich weiter nach unten rutschen. Und dann habe ich auch Platz gefunden, konnte entspannt sitzen, war erstmal beruhigt und habe gedacht, okay, kann ich mir doch kaufen.
Aber kann ich denn auch erzählen, wie du das erstmal ausgestiegen bist?
Sehr elegant, gehe ich mal von aus. Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Absolut. Also wir haben ja erstmal die Fotos gemacht, dann haben wir das Auto einmal umgeparkt und dann habe ich zu dir gesagt, setz dich schon mal rein, um mal zu gucken, wie das so für dich passt. Das war die eben beschriebene Situation.
Mhm.
Als du dann ausgestiegen bist, erinnere ich mich noch relativ genau dran, hast du dich da wirklich schön rausgeschält und dann, so als i-Tüpfelchen, beim Ausstieg noch den Kopf gestoßen an der Tür.
Stimmt, ja, eine Tür, ja. Ich habe gerade überlegt, ja. Ja, klar.
Halt lässig.
Ja, so steige ich immer aus meiner Ferrari halt.
Ja, also, für meine Größe, falls ihr das erste Mal einschaltet hier, ich bin 1,83 und da passt die Sitzposition wirklich gut. Du hast gerade schon gesagt, die Sitze sind starr verschraubt, also sind Teil des ganzen Monocoques. Das heißt, da kann man gar nichts einstellen. Die sind einfach so, wie sie sind. Dafür kann man eben die Pedalbox einstellen. Dazu hast du unten am Sitz einfach wirklich wie so ein Hebel. Das ist ein mechanischer Hebel, nichts elektrisch oder so. Den ziehst du und dann musst du einmal dagegen treten und dann kommt die zu dir gefahren. Mhm. Und du kannst sie dann halt selber mit dem Fuß in verschiedene Positionen einrasten lassen. Und dadurch hat man wirklich auch, also wenn ich die auf die weitest entfernte Position gestellt habe, kam ich kaum an die Pedale ran. Ne?
Mhm.
Also deshalb mit meinen 1,83 auch nach oben, weil das hast du gerade eben zwar nur so angerissen, es öffnet ja ein ganzer Teil des Dachs mit der Tür.
Mhm.
So, das heißt, wenn man sich erstmal reinsetzt, passt es theoretisch fast immer, so, weil du hast ja nach oben Platz. Aber du musst natürlich gucken, wenn du die Tür zuziehst, dass das eben oben auch noch passt. Ähnlich wie beim 27S. Und da muss ich sagen, bei mir kein Problem. Aber ich würde sagen so, also bis 1,85 passt das, glaube ich, immer richtig gut. Und darüber wird es dann halt je nachdem, wie man auch gebaut ist. Manche Leute haben ja einen längeren Oberkörper, andere haben sehr lange Beine.
Mhm.
Wenn du einen sehr langen Oberkörper hast, kann es nach oben knapp werden.
Ja, würde ich auch fast sagen. Also ich habe eher längere Beine. Ich bin 1,90, falls ihr es nicht wisst. Ich hatte tatsächlich aber die Pedale nicht auf der letzten Stellung. Also es war noch ein klein bisschen Luft. Ich weiß es nicht genau, wie viele Stellungen noch dazwischen waren. Aber ich musste die noch ein Stück wieder nach vorne kommen lassen und konnte dann wirklich sehr gut sitzen. Allerdings, wie du schon sagst, wenn man natürlich einen längeren Oberkörper hat, bringt einem das mit den Pedalen relativ wenig. Kann es natürlich sein, dass es dann nach oben hin wirklich schwierig wird. Aber so, ich saß wirklich noch, also überraschend gut.
Siehste. Top-Tipp, also im Zweifel sogar bis 1,90.
Genau,
richtig. Das ist noch ganz in Ordnung.
Werbung.
Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aktuell so auf dem Konto aussieht, aber ich werde mir wohl nicht allzu bald einen echten Ferrari leisten können. Wenn ihr aber trotzdem einen Ferrari zum Anfassen haben wollt, dann haben wir hier genau das Richtige für euch.
Ja, und zwar das 3D-Puzzle des Ferrari SF90 Stradale von Ravensburger ist jetzt nicht ganz Maßstab 1:1, 1:18, auch schon relativ cool. Und das Ding macht wirklich Spaß aufzubauen. Das ist wirklich ein dreidimensionales Puzzle und vor allen Dingen, was ich cool finde, ohne Kleber, ne? Kein Klebstoff, nicht irgendwie, dass ihr die Hände zusammenbacken. Das kann man mit so einer coolen Innenkonstruktion so zusammenstecken. Und dann sieht das auch richtig cool aus. Ist auch ein cooles Dekoobjekt.
Absolut, bei mir steht es schon im Wohnzimmer. Und wer noch mehr PS im Puzzle-Format erleben möchte, im Sortiment haben wir noch einige Highlights für euch. Ein witziges Beispiel, wie ich finde, ist der Dodge Challenger Hellcat Red Eye. Den sind wir nämlich in Folge 30 schon gefahren.
Ja, das ist echt witzig, dass es so ein spezielles Modell gibt. Aber es gibt auch alternativ noch den Lamborghini Huracan Evo oder auch den VW T1, für die, die es ein bisschen klassischer mögen. Und ihr dürft ja nicht vergessen, Weihnachten steht ja bald vor der Tür, ist auf jeden Fall auch ein cooles Geschenk. Oder aber ihr probiert euer Glück bei unserem Gewinnspiel, denn Ravensburger war so gut, hat uns auch ein Exemplar zur Verfügung gestellt, das wir verlosen können. Diese Verlosung, die wird auf Instagram stattfinden. Also, wenn ihr uns da noch nicht folgt bei @AchtungFahrspaß, dann solltet ihr das jetzt tun. Da gibt es dann auch die Teilnahmebedingungen und dann sagen wir viel Glück. In diesem LaFerrari war rotes Leder verbaut, mit schwarzen Kedern, schwarzen Cavallinos in den Kopfstützen, also sehr viel Rot, muss man dazu sagen. Finde ich schon mal cool, also ich bin ja jetzt nicht so ein Freund von schlicht schwarz, von daher Rot mit Rot. Mag jetzt erstmal vielleicht ein bisschen wild klingen, passt in diesem Fall aber, finde ich, ziemlich, ziemlich gut. Ich musste aber noch ganz kurz wieder eine Anekdote einschmeißen. Ich habe ja vor ein paar Monaten einen weißen LaFerrari gesehen, ne? Habe ich dir die Bilder gezeigt. Und der hatte ein wildes Interieur, sage ich euch. Komplett orange von Hermes ausgestattet. Also Hermes-Leder in orange, so relativ grob. Sowas ist ja nach meinem Geschmack, ne? Sowas ultra Besonderes.
Naja, klar. Das Interieur hättest du jetzt in dem auch gewünscht.
Natürlich nicht. Aber zum Beispiel in meinem Grigio Scuro würde das auch gut kommen.
Ja, würde gut passen.
Das würde auch gut kommen.
Ja, stimmt.
Aber Rot auf jeden Fall auch cool. Und dann die nächste Besonderheit. Es gibt keine normalen Gurte. Das ist eben kein normales Auto. Also haben wir ausschließlich Hosenträgergurte. Allerdings 4-Punkt-Gurte, ne? Keine 5-Punkt-Gurte. Also das heißt, du hast nicht noch einen Gurt oder einen Riemen zwischen den Beinen. Du hast quasi ja wie so Schultergurte. Und die kannst du dann, das haben sie bei Ferrari eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Du hast quasi vor der Brust dann, bei einigen vor der Brust, bei anderen einigen vom Bauch, hast du quasi ein normales Schloss von einem Gurt. Weil sonst kennt man ja diese Hosenträgergurte, wo du die so einzeln reinfiedeln musst, so vier Striemen.
Ja.
Da geht das ein bisschen schneller.
Ja, das stimmt.
Aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Hosenträgergurte anziehst, ne, dann weißt du schon, also mir geht das zumindest so, es wird ernst.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist nicht so, dass du sagst, ich fahre jetzt hier mal eben ganz entspannt so. Ich finde, allein dieses Gefühl, du hast diese Hosenträgergurte, du ziehst dir die über die Schultern, du klackst die vorne ein und weißt, okay, jetzt geht's los.
Also grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich finde aber, beim Ferrari ging's schon vorher los. Also ich finde, wenn du die Tür öffnest, einfach nur reinguckst, denkst du schon, okay, hier ist ernst. Wenn du dann nur die Pedale einstellst, nicht den Sitz, da weißt du schon, okay, ist richtig ernst. Und dann kommen natürlich die Hosenträgergurte noch oben drauf. Aber beim, ich sag mal, normaleren Auto ist es vielleicht ab den Hosenträgergurten, dass man sagt, okay, krass, hier geht was. Bei dem war es schon ein Ticken früher, dass ich dachte, ui, wird spannend.
Ja, bei dem Auto ist eigentlich alles besonders, ne?
Genau, richtig.
So auch das Lenkrad, denn das Lenkrad ist fast eckig, ne?
Ja,
also genau. Also es ist oben und unten abgeflacht und streng genommen auch an den Seiten mehr oder weniger.
Mhm. Muss ich auch sagen, ist tatsächlich so das Detail im Interieur, was mir am wenigsten gefällt. Also ich finde die Grundform von dem Lenkrad echt nicht schön.
Ne?
Also ich mag allgemein keine eckigen Lenkräder und ich finde es da, weiß nicht, sieht schon sehr komisch aus irgendwie in meinen Augen.
Echt, ich find's geil.
Ja. Ich find, einfach nur, weil es halt besonders ist. Aber ja, genau, findest du es schön?
Was heißt schön? Also ein Lenkrad ist jetzt ja, also es soll funktional sein. Mhm. Ich finde, es ist halt einmal mehr wieder was Besonderes so in dem Auto. Und das gibt ja, wenn du da anfasst, ist ja halt gleich irgendwie so, dass du weißt, okay, das ist halt eben kein F8, in dem ich hier sitze, sondern ja, das ist halt ein LaFerrari.
Also verstehe ich grundsätzlich, aber wie ich ja eben schon sagte, ich finde, es war jetzt nicht so, dass unbedingt dieses Lenkrad nötig gewesen wäre, damit es sich besonders anfühlt. Es war allgemein schon, es gab schon ein paar andere Sachen, die vielleicht schon vorher eigentlich
Du kannst ja zugeben, weshalb dir das nicht gefällt, weil du damit nicht schön polieren konntest, weil es nicht rund
genau, ist. Genau,
richtig. Das rutscht ja dann immer ab.
Ne? Ja, das ist genau, richtig.
Das ist das Problem.
Auch mit diesem ne? dämlichen Carbon, ja, schwitzige Hände und dann ja. Genau, das kommt dazu. Nee, ich finde es einfach optisch nicht so schön. Von der Handhabung fand ich es jetzt gar nicht so schlimm, also ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber ich finde optisch einfach allgemein, das ist jetzt nicht nur auf das Lenkrad bezogen, ich finde eckige Lenkräder irgendwie einfach nicht so schön. Also ich bin einfach ein Freund von runden Lenkrädern. Ich finde runde Lenkräder einfach eine gute Sache.
Ist das Lenkrad in deinem Auto nicht unten abgeflacht?
Nein.
Nein?
Nö, ist echt nicht.
Wollte ich nur mal testen.
Dachte ich, kenne mein eigenes Lenkrad nicht, oder was?
Weiß ich nicht.
Oh, stimmt, wo du sagst. Ich habe euch so ein Tesla-Lenkrad oben offen, unten offen.
Ja, auch ja, cool. So ein Yoke-Steering.
Ja, finde ich auch mega geil. Nee, bin ich raus. Da mag ich es klassisch, sonst ja nicht so, aber da.
Ausnahmsweise mal klassisch.
Genau.
Ja, gut, dann, also mit klassisch hat dieses Lenkrad nun absolut gar nichts zu tun. Ne? Da ist ja wirklich alles andere als klassisch. Also wir haben fast eckiges Lenkrad, oben und unten Carbon, oben mit Schaltblitzen, also ein LED, Griffbereich in Alcantara. Außerdem Blinkerknöpfe am Lenkrad, so wie auch beim F8 damals aus Folge 2. Scheibenwischer am Lenkrad, Manitino am Lenkrad, Startknopf am Lenkrad. Was haben wir noch?
Lichthupe.
Lichthupe, Fahrwerkseinstellung am Lenkrad und extrem große feststehende Carbon-Schaltsichel hinter dem Lenkrad.
Mhm.
Also das hat mit einem normalen Lenkrad so gar nichts zu tun, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch, wenn man das so das erste Mal hört, klingt das wirklich so, du denkst, oh, heilige Scheiße, wie komme ich denn damit zurecht? Aber ich finde es doch irgendwie überraschend intuitiv, oder? Also ich finde, man gewöhnt sich super schnell daran. Es ist auf jeden Fall kein Vergleich zu diesen neueren Lenkrädern von Ferrari, ne?
Nee, weil die ja einfach nur noch so Touchflächen haben, wobei sie davon jetzt ja auch schon wieder zurück oder damit wieder zurückrudern jetzt.
Und du kannst ja jetzt sogar nachrüsten, ne?
Ja,
das habe ich noch nicht gesehen. Du kannst jetzt quasi die neuere Generation bei den Älteren, die diese Touchflächen noch hatten, kannst du nachrüsten.
Okay.
Für irgendwie unnötig viel Geld auf jeden Fall.
Na gut, aber ja, wer schon mal so ein Ferrari mit diesen Touchflächen gefahren ist, der weiß auf jeden Fall, dass das nicht wirklich convenient ist, wie man im Englischen sagt. Also das hier ist auf jeden Fall noch, auch wenn viel los ist und Lukas nicht rund genug ist, ist das hier noch die, die gute Lenkradgeneration, wie ich finde, bei Ferrari. Auch wenn viel drauf los ist, trotzdem geil.
Mhm.
Dann haben wir noch so ein paar Besonderheiten, als ob das andere nicht schon besonders genug ist, ne? Jetzt gerade, wo ich es sage.
Ja,
aber
paar Besonderheiten
aber noch weitere Besonderheiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt zwischen die Lüftungsdüsen schaut, die quasi in der Mitte sind, da ist eine kleine Italienflagge zu sehen. Und bei vielen LaFerrari ist da die Italienflagge. Aber man konnte damals wählen. Ich weiß nicht genau, ob man selber wählen konnte oder ob das quasi von Ferrari vorgegeben wurde, in welches Land das Auto erst ausgeliefert wurde. Aber jedenfalls hat das damit zu tun, wo das Auto hingegangen ist. Ich habe nämlich Anfang des Jahres einen LaFerrari Aperta in Südafrika gesehen, der die südafrikanische Flagge da oben hatte. Es gibt Autos mit deutschen Flaggen, es gibt Autos, habe ich online gesehen, mit chinesischen Flaggen. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ob man selber auswählen konnte oder ob eben das Vorgabe war, wenn das Auto nach XY ausgeliefert wurde, kam da auch die Flagge rein. Falls ihr das wisst, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Fände ich spannend zu erfahren. In unserem Fall jedenfalls die italienische Flagge.
Mhm. Und es ist wieder so ein kleines Detail. Das ist ja das, was die Italiener einfach können, ne? Was direkt einfach wieder mega nice aussieht.
Ja, sieht übelst gut aus, finde ich auch. Und klein ist das richtige Stichwort, denn das Auto hat auch ein Handschuhfach, ne?
Mhm. Und das ist wirklich das kleinste Handschuhfach der Welt. Könnt ihr mir nicht erzählen. Also ich glaube nicht, dass es irgendeins gibt, was wirklich kleiner ist. Da kannst du den Fahrzeugschein reinlegen, dann ist voll.
Ja, ist wirklich so, ne? Ja. Also wir haben beide gestaunt. Es ist vor dem Beifahrer logischerweise wirklich so eine ganz kleine Klappe. Da drückst du drauf, dann fällt die so auf. Ich würde sagen, da passt nicht mal eine CD-Hülle oder so rein, nee, ne?
Passt nicht. Wie gesagt, Fahrzeugschein, ich glaube viel mehr. Wenn du kannst noch so ein kleines Ledermäppchen, kannst du noch um den Fahrzeugschein rummachen. Dann ist er wirklich komplett, also das ist proppevoll. Ja, und wenn ihr euch gerade die Bilder anguckt, das ist oberhalb dieses LaFerrari-Schriftzugs auf der Beifahrerseite. Da seht ihr dann doch, wenn ihr genau guckt, ach stimmt, das ist eine kleine Klappe.
Ja.
Und da ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Klappe und viel dahinter versteckt, nee. Kleine Klappe, kleines Fach.
Und wir haben uns beide natürlich erstmal gefragt, was ist das für eine Klappe? Haben da beide unabhängig voneinander draufgedrückt. Und als du eingestiegen bist, hast du gesagt, hast du das schon gesehen? Ich meine, jo, habe ich eben schon draufgedrückt. Also es ist wirklich, es ist ultra winzig.
Ja.
Okay, und dann gibt es eben, da haben wir vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, zwischen den Sitzen noch diese Plakette, ne? Mhm. Limited Edition, one of 499 steht da drauf. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass dieses Auto nicht durchnummeriert ist, ne?
Mhm. Wie gesagt, vielleicht wollten sie sich ein paar Optionen offen halten.
Ja, ich weiß. Also bei Ferrari ist das ja auch gang und gäbe. Weißt du übrigens, welches der einzige Ferrari ist, der wirklich durchnummeriert ist? Ist mir beim Recherchieren so in den Kopf gekommen.
Nee.
Es gibt nur einen, wo ich wirklich sicher weiß, dass die Nummern durchnummeriert sind. Beim 590 SA Aperta war es ja wohl so, da haben sie die ersten Autos durchnummeriert und danach nur noch One of 80 geschrieben.
Und von dem gibt es ja auch relativ sicher mehr, ne?
Genau, da gab es offensichtlich schon mal Stückzahlen doppelt, habe ich gehört. Aber das einzige Auto, was wirklich durchnummeriert ist, 550 Barchetta.
Mhm, okay.
550 Barchetta hat wirklich immer da stehen X von 448.
Okay.
Spannend. Also auf jeden Fall
interessant. Aber auch keine Kommazahlen dann dazwischen mal oder so.
Gut. Sie können ja auch, grundsätzlich kannst du die Nummern ja auch erstmal doppelt vergeben.
Ja, gut, aber das
darf dann halt nur nicht hoffen, dass irgendwann sich die Besitzer treffen oder halt Foren zusammenschließen.
Ne? Ja, ja, das ist halt doof.
Ja, also beim LaFerrari steht immer One of 499. Aber diese Plakette an sich ist natürlich cool. Es ist jetzt nur meckern auf hohem Niveau. Schöner wäre es noch, wenn man genau wüsste, welche Nummer man selber hat.
Ja, das stimmt.
Und dann kann ich euch noch sagen, auch wenn wir das jetzt wirklich nur streifen, dieses Thema, Luca als Infotainment-Luca ist natürlich schon ein bisschen traurig, wir haben grundsätzlich digitale Instrumente, Drehzahlmesser in der Mitte, komplett präsent, auch der ist digital, worüber sich bei Porsche alle aufregen, hat Ferrari eben bei dem Auto auch schon gebaut und da hat es keinen gejuckt. Links und rechts so kleine Displays, da kann man eben verschiedene Sachen anzeigen lassen, unter anderem auch Navi und sowas. Und ich muss euch sagen, diese Bedienung von diesen beiden Displays links und rechts, ne, das kann ich nur in Italiener ausgedacht haben. Also ernsthaft, das versteht keiner. Du hast dafür so Bediensatelliten. Einer ist auch rechts im Armaturenbrett für das rechte Display. Das klingt ja noch einleuchtend, aber sich da durchzuklicken, vergiss es. Und der andere für das linke Display ist in der Tür, in der Fahrertür. Denkst du dir doch auf, Mann, warum macht ihr das überhaupt? Dann lass es doch weg. Also es ist, finde ich, komplett abstrus.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe da mal so einen Blick drauf geworfen, habe die beiden mir angeguckt. Ich habe gar keine Ahnung, worum es hier geht. Ich lasse das einfach, ich fasse hier nichts an. Ja. Ich will hier nichts kaputt machen.
Ja, also es ist wirklich
Ich finde auch diese Bedienelemente sehen ja auch an sich schon wild aus. Die sind ja so zwar mit Carbon umrandet, aber wenn du die Knöpfe anguckst, die könnten auch aus irgendeinem Fiat noch geklaut sein.
Es sind sie
wahrscheinlich.
So wie übrigens haben wir nicht erwähnt, Seitenblinker sind natürlich noch die,
natürlich,
ne? Klar,
genau die.
Logisch. Also, logisch. Wenn man die schon im Regal hat, dann kommen die auch an den LaFerrari.
Ja. Aber es ist nicht so witzig, weil das ist halt mit Sicherheit genau diese Herangehensweise gewesen. Ja. So ein bisschen wie ich ja auch eigentlich denke, ich denke, das ist ein LaFerrari, scheiß da drauf.
Ja.
So, da muss irgendwas rein, haben die sich auch gedacht, ach komm hier, Babene, zack. Ja, haben sie das da reingefördert und gesagt, jetzt nerven wir auch bitte nicht mehr. Wie das funktioniert, keine Ahnung, ist aber da. Kann sich keiner beschweren.
Handschuhfach, check.
Ja,
Bedienung, genau. Infotainment, check. Ja. Versteht keiner.
Richtig, und jetzt fahren wir wieder weiter und testen das wieder.
Genau.
Das ist nicht gut wert. Der Rest ist egal.
Jetzt wollen wir ballern.
Ja.
Okay, und zum Abschluss dieses Kapitels können wir euch auch noch berichten, das Auto hat sogar einen Kofferraum. Entgegen der Annahme, dass das Auto keinen Kofferraum hat, denn wenn man vorne die Haube öffnet, dann sieht man erstmal nur Lüfter. Aber dahinter ist noch so eine kleine Carbonklappe, die kann man noch mal aufklappen. Und da ist das, also das Kofferraum ist jetzt auch wirklich wohlwollend ausgedrückt. Es ist ein Staufach.
Mhm. Aber es ist etwas größer dimensioniert als das Handschuhfach.
Ja, ich wollte sagen.
So viel kann man schon mal sagen. Das ist ja schon mal viel wert, oder nicht?
Ja. Trotzdem würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, wenn man jetzt einen Roadtrip plant, entweder packt man wirklich den ganzen Beifahrersitz voll oder man hat ein Supportauto.
Besser ist es.
Muss ich immer dran denken, das ist die Folge der Anekdoten. Hier damals in Hamburg, wir doch damals als wirklich Carspotter erster des ersten Ranges sind doch, oder ich wollte damals mit dir, du bist ja nicht mitgekommen, hier den Enzo angucken, den schwarzen.
Ja.
Also stand ein schwarzer Enzo, wir hatten das abends gesehen, der stand hier vor einem Hotel in Hamburg und der kam aus Großbritannien und der ist mit seinem Auto bis nach Dänemark gefahren. Und als ich den am nächsten Morgen, ich bin genau pünktlich noch gekommen, mit dem Zug hierher geeiert, um den zu sehen, bla bla. Jedenfalls hatte der Besitzer den gesamten Beifahrersitz voll, ne? Mit Taschen. Ja. Der konnte gar nicht mehr rausgucken. Aber der hat halt einen Roadtrip mit seinem Enzo gemacht. Mhm. Übelst geil.
Aus vielleicht einfach ein bisschen minimalistischer Leben dann.
Ja, einfach nur eine Boxershorts.
Genau.
Vorne rein.
Ja. Und mal gucken, dass du irgendwo ein Hotel mit Waschservice hast. Und dann, ja, zack, immer dein Outfit einfach. Bumm.
Ja.
Immer wieder waschen.
Geht auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Damit haben wir das Innenraumkapitel abgehakt. Und jetzt wird es technisch.
Mhm.
Und finde ich auch sehr spannend. Und wir können jetzt ja schon sagen, es ist das erste Auto im Podcast mit V12.
Technische Daten.
In Folge 40 haben wir jetzt das erste Mal einen Zwölfzylinder und dann gleich so einen. Also das zu toppen wird schwierig, will nicht sagen unmöglich, aber wir gucken mal. Auf jeden Fall haben wir hier das erste Ferrari-Serienmodell mit Hybrid. Mittlerweile hat Ferrari ja mehrere Hybride im Angebot, SF90, 296, ganz frisch 849 Testarossa. Aber damals war das wirklich, ja, was Neues, gerade für Ferrari. Bis zum SF90 war ja auch der LaFerrari der stärkste Serien-Ferrari aller Zeiten.
Ne? Mhm.
Und das war damals ja auch eine krasse Ära. Das haben wir jetzt bisher eigentlich, gut, einmal habe ich den P1 erwähnt, aber ansonsten bisher gut außen vor gelassen. Es war ja damals so die Ära der Hybrid-Hypercars.
Ja,
Vorgänger, Trinity, ne? Enzo war ja noch so richtig, da war es halt Enzo, Carrera GT, SLR. Und die nächste Ära war dann 918 Spider, P1 LaFerrari.
Jo.
Holy Trinity, wie man sagte.
Und alle mit Hybridtechnik, ne?
Alle mit Hybridtechnik. LaFerrari war von diesen dreien das stärkste Modell. Systemleistung 963 PS und über 900 Newtonmeter.
Mhm. Hatte ja auch den dicksten Motor, ne?
Ja. Willst du uns sagen, wie sich diese Leistung verteilt?
Gerne. Also erstmal fangen wir natürlich mal eben an mit dem Motorcode. Der darf natürlich nicht fehlen. Wir haben hier den F140 FE am Start. Mhm. Das ist ein 6,3 Liter V12 Sauger, der alleine schon 800 PS mitbringt.
Gut.
Dann, ja, kann man so sagen. Gut, ja. Wie gesagt, zusammen mit dem Elektromotor dann oder den beiden Elektromotoren kommen wir dann auf 963 PS Gesamtleistung. Drehmoment haben wir natürlich auch für euch. Da liegen wir bei über 900 Newtonmeter. Der V12 alleine bringt schon 700 mit.
Mhm.
Also man merkt schon, so Elektro ist halt einfach noch mal so ein bisschen dazu, um noch mal so ein bisschen mehr zu pushen. Aber an sich, der Motor alleine, der bringt schon einiges mit.
Ja, man muss ja sagen, dieser F140 ist ja in Grundzügen der gleiche Motor, der auch im F12 und auch im GTC4 Lusso verbaut ist, also mit dem gleichen Hubraum. Dann hat er eben eine andere Motorenkennung für den LaFerrari bekommen. Später wurde er dann ja auch noch auf 6,5 Liter aufgebohrt. Aber 800 Sauger PS sind einfach schon mal eine Macht, ne? Da kann man schon mal nichts sagen. Dann dreht dieser Wagen ja auch noch mal bis 9250 Umdrehungen.
Jo.
Das ist sowieso schon mal ultra krass. So, also da weißt du ja schon direkt, was los ist, ne?
Ja.
Also, und da muss man ja auch sagen, auch wenn man den 918 Spider und den P1 liebt, die haben halt keinen V12.
Nee, das war das Ding. Also rein soundtechnisch ist ja schon logisch, wenn man sich die nackten Daten anguckt, können die anderen beiden auf jeden Fall komplett einpacken.
Ja.
Das ist ja irgendwie vollkommen klar. Aber das muss ich mal ganz kurz neben am Rande erwähnen. Ich finde, alle drei sind krass gealtert, oder?
Mhm.
Ich finde, alle drei sind wirklich, sehen immer noch hochmodern aus.
Ja, ist wirklich gut, ja. Also es ist tatsächlich, ich war ja lange Zeit riesen Freund vom P1, ne? Und ich finde den auch nach wie vor übelst geil, aber mittlerweile, also hättet ihr mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich immer gesagt, P1 mein Favorite von den dreien, dann LaFerrari, dann 918.
Mhm.
Mittlerweile, und es liegt gar nicht daran, dass wir jetzt das Auto gefahren sind, mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, ich würde P1 und LaFerrari switchen. Irgendwie, ja, der LaFerrari einfach wegen des Motorenkonzepts. Optisch finde ich, glaube ich, den P1 nach wie vor noch einen Ticken geiler.
Mhm.
Ich finde, im Race-Mode sieht er einfach krank aus. Aber Motorenkonzept V12 ist einfach die Macht, ne?
Ja. Also bei mir war der LaFerrari immer ganz vorne.
Ich weiß. Ja. Also enges Rennen nach wie vor, aber der Motor im LaFerrari ist wirklich was ganz Besonderes. Und
ist halt nicht unwesentlich beim Hypercar, ne?
Nicht und die anderen Motoren sind ja auch nicht kacke. Aber
nee, halt aber V12 Sauger?
Genau, ist halt V12 Sauger. Richtig, ja.
Ja.
Ja, wir haben immer Heckantrieb,
7-Gang-Doppelkupplung,
Einer von diesen Elektromotoren ist übrigens direkt in das Doppelkupplungsgetriebe integriert, also geht direkt an das Doppelkupplungsgetriebe. Andere Elektromotor treibt Nebenaggregate an. Und wir haben natürlich auch für euch ein paar Fahrleistungen. Und die sind wenig überraschend, sehr beeindruckend.
Absolut, vor allem wenn man überlegt, reiner Heckantrieb, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Das reicht für 0 auf 100 Wert von 2,9 Sekunden und 0 auf 200 in 6,9 Sekunden.
Das ist schon
wieder geistkrank, oder?
0 auf 300 habe ich der Vollständigkeit halber auch wenn die meisten Autos gar nicht 300 erreichen, hätten wir hier 15 Sekunden.
Auch eine entspannte Zeit.
Das ist auf jeden Fall eine Zeit, mit der man arbeiten kann.
Ja, so, würde ich auch mal sagen. Topspeed kann sich auch sehen lassen, 355 km/h. Mhm. Ich glaube, damit kommst du auch auf der Autobahn ganz gut an den meisten Autos vorbei, würde ich jetzt mal so behaupten.
Und dazu muss man ja sagen, es gibt ja eigentlich unbekanntes Video online aus Deutschland während der Corona-Zeit, wo ein LaFerrari deutlich schneller als 355, zumindest laut Tacho, gefahren ist. Ne?
Ja, das stimmt.
Also man weiß ja auch, dass zumindest was die Höchstgeschwindigkeit angeht, Ferrari doch sehr pessimistisch oder zumindest zurückhaltend ihre Werte angibt, ne?
Was ja eigentlich überhaupt nicht zu Ferrari passt, ne?
Nee, gar nicht. Ja. Aber Topspeed ist jetzt nicht unbedingt deren Hauptprämisse, aber ich habe auch schon von F12 gehört, die deutlich über 360 fahren, so, ne? Also ich glaube, da geht schon viel, wenn man sich traut.
Ja, also da muss man aber auch schon Bock haben.
Ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass dieses Auto, und auch wenn wir da unterschiedliche Wahrnehmungen haben, weil so wie ich das verstanden habe, hast du das Auto ja als gar nicht so groß empfunden. Ich finde, wie gesagt, das ist ein ganz schön großes Auto. Es ist trotzdem ultra leicht.
Ja.
1365 Kilo. Okay, jetzt muss man sagen, Trockengewicht kennen wir ja von den Italienern, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also wahrscheinlich fahrfertig sind wir eher so bei 1,5 Tonnen. Aber dennoch. Ist auch wenig, ne? Ja. Für so ein großes Auto, und darfst du nicht vergessen, was da für ein Motor ist.
Genau,
das würde ich sagen. 6,3 Liter V12 und ihr ganze Hybrid-Schnickschnack auch noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, was da alles drin ist. Also, da ist schon wirklich, das ist ein Fabelwert, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade aus heutiger Sicht. Damals war es schon ganz gut für ein Hybrid, aber heute ist es ja einfach gefühlt nicht mehr denkbar so richtig, ne?
Ja, das finde ich schon echt krass.
Ja.
Und jetzt muss man noch ganz kurz einmal vielleicht was zu dieser Hybridtechnik sagen, weil wir haben jetzt ja nun mehrfach erwähnt, dass das Auto an sich ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Als das damals rauskam, war das natürlich wirklich so state of the art. Also das war das Beste, was man damals halt so hatte auf dem Markt. Über die Jahre ist da die Technik extrem vorangeschritten. Und jetzt hat man nicht selten schon gehört, dass diese Hybridbatterie beim LaFerrari getauscht werden muss. Das kann geschehen, wenn das Auto nicht gefahren wird, also einfach nur steht. Oder auch, wenn es nicht permanent angeschlossen ist. Das ist bei eigentlich allen Ferraris so, dass man die zumindest, wenn man die jetzt mal eine Woche oder zwei nicht fährt, am besten direkt ans Ladegerät anschließt. Einfach, weil sich die Batterien sehr schnell tiefenentladen bei diesen Autos. Beim LaFerrari geht es gar nicht um die Bordbatterie, sondern eben um diese Hybridbatterie. Da ist so ein Ladegerät dabei. Und man sieht auch überall, wenn man mal so ein Auto sieht, die sind immer angeschlossen. Ne?
Ja,
also
ist das.
Kurze Zeit immer anschließen. Das hat den Grund, dass der Austausch dieser Hybridbatterie heftig teuer ist. Also ich habe mich so ein bisschen eingelesen hier in Foren. Natürlich ist das jetzt Halbwissen, weil ich selber noch nicht so eine Reparatur irgendwie machen musste und auch nicht begleiten musste. Aber das, was man da so liest, da geht so zwischen 180 und 200.000 Euro, die da auf einen zukommen, wenn diese Hybridbatterie getauscht werden muss.
Schon absurd, ne?
Schon. Und den Hammer finde ich, also das Gleiche betrifft übrigens auch den P1. Da haben viele Autos jetzt gerade so eine Austauschbatterie bekommen. Übrigens, wie ich gehört habe, auf Kulanz, ne?
Okay.
Aber da bauen die wenigstens eine neue, also eine vorangeschrittene Technik.
Mhm. Die haben ja auch mehr Leistung dann, ne?
Genau. Ferrari baut das Gleiche wieder ein, so wie ich das weiß.
Klar. Ist gut.
Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Am besten regelmäßig fahren. Und wenn man parkt, einfach anschließen.
Ja. Ist ja grundsätzlich sowieso immer besser, wenn man die Autos auch fährt und die einfach nur hinstellt, ne?
Das stimmt. Und am Ende dieses Kapitels haben wir ja immer noch einen kurzen Preischeck. Und das war bei diesem Auto tatsächlich gar nicht so leicht zu recherchieren. Denn Ferrari tut sich auch immer etwas schwer damit, Preise zu veröffentlichen. Wir haben also ein bisschen uns versucht zu informieren und haben so eine grobe Range aber schon rausfinden können. Ne?
Genau, also der Basispreis lag wohl damals irgendwo so zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro. Man muss dazu sagen, wie du schon gerade gesagt hast, Ferrari kommuniziert den Preis nicht, aber auch die Kunden dürfen ihn ja eigentlich nicht kommunizieren, weil dann riskieren sie ja eigentlich schon wieder von der Liste zu kommen.
Ja.
Und um welche Liste es gerade geht, da gehen wir jetzt auch nochmal drauf ein. Ich weiß nicht, ob die meisten von euch wissen, aber so ein Auto kannst du ja nicht einfach nur mit Geld kaufen. Also du gehst ja nicht zu Ferrari und sagst, oh, ich würde jetzt gerne mal das neueste Hypercar kaufen. Dann sagen die, ja, wollen viele, geh weg.
Mhm.
Die müssen dich schon kennen. Die schicken dir quasi so eine Art Einladung und dann gehst du nochmal so eine Art Bewerbungsprozess eigentlich durch. Also da muss schon so ein bisschen mehr stimmen, dass du wirklich das Auto am Ende kaufen darfst.
Genau, also du musst tatsächlich einfach am Ende des Tages eine Historie haben mit der Marke. Das heißt, am besten schon viele Fahrzeuge über die Jahre besessen haben, auch irgendwie an den Events teilnehmen. Also das ist ja wie so eine kleine Familie und da will Ferrari natürlich auch seinen VIP-Kunden den Vorrang geben, solche Autos, solche besonderen Autos einfach zu kaufen, was natürlich einerseits Markenbindung ist, aber andererseits natürlich auch ganz klar damit zu tun hat, dass Ferrari auch weiß, dass diese Autos natürlich über die Zeit enorm an Wert gewinnen. Das hat einfach die Vergangenheit gezeigt. Es war bei allen so, R40, R50, Enzo, die sind alle mittlerweile ein Vielfaches des Neupreises wert. Und das war natürlich auch beim LaFerrari so abzusehen. Und deshalb haben sie da natürlich auch versucht, irgendwie Leute zu finden, die die Autos nicht einfach nur kurz kaufen, um dann 2 Millionen Gewinn mitzunehmen und die dann instant wieder zu verkaufen. Wer sowas macht, der wird dann auf die sogenannte Blacklist bei Ferrari gesetzt. Und dann wirst du zukünftig wohl keine Autos mehr bekommen.
Genau, so ist es. Und es kommt ja auch noch dazu, wenn du zum Beispiel auch mal so ein Ferrari irgendwie verbastelt hast oder sonstiges. Mhm. Wird ja auch sehr ungern gesehen. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, wie man auf die Blacklist kommen kann. Also da muss man wirklich vorsichtig sein und du musst auch noch immer noch einige Ferraris in der Garage haben. Ne? Es reicht nicht, wenn du über die Zeit viele gekauft hast und direkt wieder verkauft hast, sondern du musst die auch vorweisen, dass du wirklich noch Autos in der Garage hast von denen.
Ja.
Also es ist schon ein bisschen komplizierter auf jeden Fall. Es ist nicht mal eben einfach so.
Ja, das kennt man ja mittlerweile leider aus vielen Bereichen. Ne? Mhm. Also auch schon bei günstigeren Sportwagen ist das so. Bei Uhren ist das heutzutage so. Mhm. Also diese künstliche Verknappung. In dem Fall ist es ja nicht künstlich, weil es gab eben nur diese Autos. Aber es wird halt ganz genau geschaut, wer diese Autos kaufen kann. Und man kann auf jeden Fall jetzt schon festhalten, wenig überraschend war auch der LaFerrari ein sehr gutes Investment, wie eigentlich jeder limitierte Ferrari, muss man ja sagen. Wir haben mal geschaut, also der günstigste LaFerrari, der aktuell inseriert ist, kostet 3,7 Millionen Euro.
Mhm.
Das wäre also schon mal grob ungefähr das Dreifache von dem, was der Einstandspreis damals war, je nach Ausstattung etc. Ich habe allerdings eben schon zu dir gesagt, ich finde gerade bei solchen Autos in diesem Preissegment, die so selten sind, ist das nur die halbe Wahrheit, wenn man sich Inserate anguckt. Weil da kann man ja alles ranschreiben. Ich kann auch 8 Millionen ranschreiben, aber kauft dann wahrscheinlich keiner. Deshalb finde ich gerade bei so Hypercars oder auch bei extrem seltenen Oldtimer sind oft die Auktionsergebnisse aussagekräftiger als diese Inserate. Und da kann ich noch mal ganz kurz drauf zurückgehen, habe ich ja vorhin erwähnt, der LaFerrari in Grigioferro, der von Sotheby's versteigert wurde, der hatte 1600 Kilometer, der wurde für 3,3 Millionen Franken versteigert, plus Aufgeld.
Mhm.
Und das war ja schon in der Welt von dem LaFerrari noch mal ein etwas besonderer.
Ja.
So. Also das heißt, ich glaube, man kann festhalten, dass gute LaFerrari zwischen 3,5 und 4 Millionen gehandelt werden.
Ja, denke ich auch. Was ich noch ganz witzig fand, ich war erstmal ganz baff, als ich trotzdem mal eben kurz bei Mobile reingeschaut habe. Ich weiß nicht, hast du auch da direkt,
ja.
Waren ja erstmal 91 Treffer, ne?
Mhm.
Dachte ich erstmal so, 91 Treffer, okay. Ja, scheinbar waren sehr viele Leute davon überzeugt, dass ihr Ferrari auch der Ferrari ist. Deswegen haben sie den als LaFerrari inseriert. Da waren aber diverse K88 und sonst irgendwas zwischen. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig, dass sie erstmal gedacht haben, also auch ein LaFerrari.
Naja, vielleicht ist dann so der Gedanke, wenn dann Leute sehen, oh, so viel kostet der, aber so ein 488 kostet nur 300, ja, dann nehme ich den.
Das kann, ja, stimmt.
So.
Ja, hier. Okay, das ist clever.
Ja. Das ist quasi Psychologie.
Ja. Ja, ich denke auch, das wird der Grund gewesen. Hat wahrscheinlich schon echt oft geklappt.
Ja, ja. Wahrscheinlich sehr oft.
Ja, ja, ich denke auch, das täglich.
Nochmal deutlich teurer als ein, ich sag extra bewusst hier in Anführungszeichen, normaler LaFerrari, sind die LaFerrari Aperta, ne?
Mhm.
Die sind nicht so ein bisschen teurer, sondern wirklich deutlich teurer. Also ab 6 Millionen geht's da erst los.
Ja. Also man kann eigentlich fast sagen, so knapp das Doppelte. Also wenn du jetzt siehst, so einen normalen oder so ein Coupé kriegst du halt für 3,5 und die liegen irgendwo im Bereich von 6 bis 7, ne?
Ja.
Das ist schon verrückt. Einfach nur, weil das Dach weg ist und nochmal die Hälfte weniger gibt.
Ja, das ist schon krass.
Ja.
Man kann also festhalten, definitiv kein Schnäppchen, ne?
Nee, absolut nicht.
Ganz schöne Verantwortung auch,
ja.
So ein Auto zu fahren. Bist du schon mal so ein wertvolles Auto gefahren?
Nee, so wertvoll nicht, nee.
Oh. Also, das ist auf jeden Fall jetzt, wie ihr sicherlich jetzt bis hierhin schon rausgehört habt, echt auch für uns bis heute etwas, was sich nicht abnutzt und was extrem besonders ist. Und deshalb würde ich jetzt behaupten, es wird Zeit, endlich loszufahren.
Oh ja.
Fahren.
Zum Starten eines LaFerrari gibt es so eine kleine Reihenfolge. Denn wir haben vorhin ja schon gesagt, das ist quasi noch so die, wie ich finde, gute Zeit von Ferrari. Das heißt, du hast noch einen relativ simplen Schlüssel, einen Schlüssel mit Bart, mit zwei Knöpfen drauf zum Auf- und Zuschließen in Rot. Der sieht auch richtig cool aus, finde ich. Den musst du noch in ein Zündschloss stecken, umdrehen auf Zündung.
Mhm.
Wenn du dann weiter drehst, passiert aber nichts.
Nee.
Weil dann musst du natürlich den Fuß auf die Bremse tun und dann den Startknopf am Lenkrad drücken.
Genau, den vorhin schon erwähnten. Schön knallrot. Bei ja. jedem Auto übrigens knallrot. Nicht nur bei unserem, weil er rotes Leder hatte, sondern das immer rot leuchtende weiß, genau hier, da musst du drauf drücken.
Und das ist einfach schon wie so eine ganz kleine, ja, so eine kleine Choreografie. Ne? Also es ist nicht einfach nur wie bei modernen Autos, setz dich rein, Schlüssel in der Tasche und drückst auf Start.
Mhm.
Nein, du musst wirklich diesen Schlüssel, wenn du ihn in der Tasche vergessen hast und dich schon angeschnallt hast mit deinen Hosenträgergurten und so, musst du anfangen zu fummeln, musst du ihn da schon reinstecken. Ich finde einfach, das ist schon mega geil.
Absolut. Und was dann auch noch schön ist, die meisten denken jetzt, ah, Hybrid.
Mhm.
Kommt drauf an, welchen Modus man ist, ob das überhaupt Spaß macht, den zu starten oder nicht. Mhm. Nee. Egal welcher Modus, es springt immer der V12 an. Es gibt keinen extra E-Modus, wo du rein elektrisch anfahren kannst oder sonstiges. Nein, du drückst auf den Startknopf, der V12 ist da. Und
ja,
das klingt einfach nur Sahne.
Ich wollte gerade sagen, wie der da ist, das haben wir ja vorhin schon gehört. Ne? Also der ist auf jeden Fall omnipräsent, kann man sagen.
Ja, direkt Gänsehaut.
Ist so, wirklich. Und ohne, dass man jetzt auch nur einen Meter gefahren ist, so ging es mir. Also ich habe mir irgendwann mal wirklich für mich selber so gesagt, bei eigentlich jedem Auto, aber bei solchen Autos natürlich noch mal ganz besonders, ich nehme mir einen ganz kurzen Moment, um das einmal so wirklich für mich wirken zu lassen und auch zu realisieren. Du sitzt da jetzt drin, guckst auf dieses eckige Lenkrad. Dieser Blick nach vorne, ja, ich fand, das war so ein krasser Anblick.
Mhm.
Du sitzt gefühlt ultra weit vorne in diesem Auto,
ja,
weil halt hinter dir alles ist, der Motor, die ganze Technik, alles ist hinter dir. Dadurch sitzt du gefühlt fast auf der Vorderachse, schaust über diese kurze Haube, hast links und rechts diese Spiegel, die so aussehen wie Fühler im Blick, hast dich gerade mit deinen Hosenträgergurten angeschnallt und hast dieses eckige Lenkrad in der Hand. Alter, das war ein richtiger Gänsehautmoment für mich.
Ja, fand ich auch. Dieser Blick wirklich so vorne rüber mit den Spiegeln, wie du schon gesagt hast, und dann halt die Kotflügel, die so ausgeformt sind.
Ja.
Die siehst du ja auch so richtig prägnant so an der Seite. Das sieht einfach so verrückt aus. Denkst du, was passiert hier?
Das ist wirklich krass. Und dann, um loszufahren, ist eigentlich erstmal relativ einfach. Also du ziehst dann einfach an der Wippe. Dann hast du erstmal den ersten Gang eingelegt. Es gibt einen Automatikmodus. Du hast in der Mittelkonsole, da haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, weil es eigentlich relativ selbsterklärend ist. Es ist wie so eine Art, so eine Carbonstruktur.
Ein kleiner Steg, irgendwie
genau,
so ein bisschen, der so rausragt.
Mit drei Knöpfen, unter anderem für rückwärts, auch für Automatik und Launch Control. Ne?
Mhm.
Und wenn du aus dem Automatikmodus rausgegangen bist, weil du in den Wippen gezogen hast, kannst du, wenn du auf Automatik drückst, einfach wieder in den Automatikmodus wechseln.
Mhm.
Dann hast du 5 Fahrmodi. Die Fahrmodi, die wechselst du über das Manettino am Lenkrad. Das ist also wirklich so ein haptischer Drehregler rechts unten im Lenkrad. Die 5 Modi sind Wet, Sport, Race, CT-Off und ESC-Off. Wet haben wir jetzt mal weggelassen, weil es war nicht Wet. Also bin ich in Sport gestartet. Und dann war tatsächlich mein erster Eindruck. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen. Ich dachte erstmal, krass, viel komfortabler, als ich gedacht habe.
Mhm.
Also ernsthaft, wir sind ja beim Museum losgefahren, dann fährt man erstmal ein kleines Stück durch den Ort. Und ich habe jetzt wirklich, ich bin ja schon glücklicherweise das ein oder andere Hypercar gefahren. Die meisten Hypercars sind wirklich im so städtischen Bereich einfach anstrengend, ne? Ultra unübersichtlich, meistens irgendwas mit der Kupplung, egal ob Handschalter oder sequenziell irgendwie immer so. Die mögen halt nicht langsam fahren. Ne? Du merkst bei den meisten Autos, die wollen halt getreten werden. So. Und hier setzt du dich rein, wenn du das Getriebe, ich habe es dann innerorts tatsächlich mal auf Automatik gelassen, schaltet wirklich, weil es halt eine Doppelkupplung ist, mega gut hoch, Nichts ruckelt, gar nichts, keine. Das Auto ist relativ leise bei niedrigen Drehzahlen. Und das Fahrwerk ist mega gut abgestimmt. Ich war richtig überrascht, weil ich so, okay, ich dachte jetzt irgendwie, das Auto ist ultra laut, mega hart, du hörst alles. Das Einzige, was du halt so ein bisschen hörst, sind diese Steinchen im Rathaus, klar. Aber das, finde ich, ist so ein Flair, das gehört irgendwie dazu. Aber ansonsten war es richtig so, dass ich dachte, okay, hätte ich anders erwartet.
Das Witzige ist, wir hatten mal, das ist schon einige Jahre her, haben uns mal schon mal drüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, dass ich mir von dem so ein bisschen erhoffen würde, ohne zu wissen, dass ich ihn jemals fahren werde, dass der so ein bisschen nutzbarer ist als viele andere Hypercars, weil ich das vorher mal aus irgendwelchen Berichten halt gehört hatte. Mhm. Und man sieht ja, also ich finde, es gibt ja so manche Hypercars, die siehst du gefühlt nie mal irgendwo rumgurken. So LaFerraris siehst du schon mal hier und da, also werden schon hier und da auch mal in der Stadt irgendwo gesichtet. Und ich finde, genau das war halt einfach das, was man gemerkt hat, sobald man losgefahren ist, okay, den kannst du auch einfach mal so nehmen. Da kannst du auch mal auf den Sonntag sagen, okay, ich wollte jetzt da und da hinfahren, ich fahre einfach mal mit dem. Nicht so wie bei manchen anderen Autos, wo du denkst, nee, da fährst du wirklich nur von A nach A, weil das einfach sowas von schwierig zu nutzen ist oder sowas von hart oder laut oder wie auch immer ist. Und das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Und das macht den Wagen, finde ich, noch mal so ein Ticken interessanter, weil er halt, wie gesagt, einfach nutzbar ist im Gegensatz zu anderen Hypercars.
Ja, das stimmt. Also es war wirklich bemerkenswert, hätte ich so nicht erwartet. Und das Nächste, was ich gemerkt habe, ist, das Auto fühlt sich mega handlich an. Was, auch das habe ich nicht vermutet, schon so, auch da, ich bin jetzt noch nicht, wir sind noch nicht irgendwie beim Ballern, so, auch da nur so die ersten paar Kurven, das erstmal abbiegen, natürlich ist das Auto jetzt nicht übersichtlich, ja, nach hinten siehst du nichts, klar, das Auto ist sehr breit, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber wenn du am Steuer sitzt, hast du das Gefühl, du kannst das Auto total gut einschätzen, was auch irgendwie verrückt ist, weil es in meiner Wahrnehmung eben ein großes Auto ist.
Mhm. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, so groß wirkte der gar nicht und ich fand das auch beim Fahren tatsächlich so. Also man hatte nie so das Gefühl, oh scheiße, passe ich da noch durch, kann ich da lang fahren, wie auch immer. Was man ja mit manchen anderen Autos wirklich mal hat, fand ich bei dem überhaupt nicht. Also du hast wirklich so gedacht, hast, ja okay, passt, kann man einfach ganz normal fahren. Und dadurch, finde ich, war der Wagen auch so gar nicht einschüchternd. Mhm. Bei manchen Autos hat man ja wirklich so übelsten Respekt beim Einsteigen. Klar, Respekt sollte man immer wahren, keine Frage. Aber es war nicht so, dass du dachtest, boah, Gott, was mache ich hier? Mhm. Das fand ich schon mal irgendwie direkt sehr gut.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich habe auch hier notiert, dass dieses Auto vergleichsweise wenig Eingewöhnung benötigt für ein Hypercar. Mhm. Also wenn man das mit anderen Autos vergleicht, einem Carrera GT oder sowas, da hast du halt so viele Eigenarten, so viele Dinge, auf die du achten musst, wo du erstmal denkst, okay, um Gottes Willen, Hauptsache dies passiert nicht, das passiert nicht. Hier setzt du dich rein und kannst eigentlich dich direkt aufs eigentliche Fahren konzentrieren. Und natürlich, hast du ja eben richtigerweise gesagt, hat man Respekt, weil 963 PS sind eben 963 PS.
Klar.
Und den Wert, auch wenn man natürlich versucht, den in dem Moment auszublenden, hast du natürlich trotzdem im Hinterkopf, was das da gerade für eine Verantwortung ist. Aber gemessen an diesen ganzen Punkten gibt einem der LaFerrari echt schnell viel Vertrauen.
Ja, genau. Das hätte ich so tatsächlich nicht erwartet, weil wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt, Autos von diesem Wert zu fahren. Deswegen dachte ich jetzt, vielleicht sitzt man da so drin und denkt, boah, ich fahre einfach wie auf rohen Eiern oder sowas. Hatte ich überhaupt nicht. Mhm. Also es war wirklich super schnell, dass man dachte, ja, das passt alles, fühlt sich gut an. Man ist direkt warm geworden mit dem Wagen und hatte dadurch auch ein ganz anderes Selbstvertrauen direkt.
Ja, das stimmt. Jetzt kommt eine ganz einfache Frage, auf die ich finde, also ich habe darauf nicht so eine einfache Antwort. Findest du, dass man merkt, dass es ein Hybrid ist?
Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht.
Ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, so, dann bin ich mal extra langsam gefahren, um so herauszufinden, ob ich das spüre.
Mhm.
Null.
Ja, habe ich tatsächlich genauso notiert. Keinerlei Anzeichen eines Hybrids spürbar.
Das ist krass, oder?
Ja, aber man merkt halt, es wurde halt nicht so konzipiert, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt aus Umweltaspekten ein Hybrid.
Ja, natürlich nicht.
Sondern das ist halt einfach so, der muss noch mehr Bums haben.
Ja,
und
aber auch diesen zusätzlichen Bums, hast du den gespürt? Also ich habe nicht das Gefühl, es war halt so ein Sauger. Natürlich kommt der obenrum krasser. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass obenrum nochmal so ein Elektroboost ist.
Nee,
oder auch untenrum nicht. Dieser Elektroboost. Also der hat halt immer einfach unnormal viel Kraft.
Das ist wahrscheinlich aber das Ding, weil du ja schon 800 PS vom Verbrenner hast und das auf das Gewicht ist es ja so oder so schon krank schnell. Also es ist ja nicht, dass du jetzt sagst, okay, der Elektromotor hat jetzt so viel nochmal dazu gebracht. Aber ich denke einfach, dass er dadurch wahrscheinlich nochmal ein bisschen schneller hochgedreht hat, weil der hatte ja gar nicht dieses, was du beim Sauger manchmal untenrum hast, gerade bei ganz wenig Drehzahl, dass du ja denkst, okay, obenrum explodiert der und unten ist aber erstmal so ein bisschen, bisschen träge, sag ich mal. Das hatte der ja null. Und ich denke, dass da wahrscheinlich dieser Hybrid noch mit geholfen hat. Aber so wirklich gespürt habe ich gar nichts. Also ich kann dir nicht sagen, bei welcher Drehzahl wie viel Hilfe dabei war oder irgendwas. Es war wirklich, es hat sich angefühlt wie ein ganz normaler Verbrenner. Durch diese Soundkulisse sowieso, ist klar. Aber du hast nichts davon gemerkt, wo jetzt der Elektromotor vielleicht mit reinspielt.
Es wäre mega interessant, mal zu wissen, es geht natürlich nicht, wie sich das Auto ohne den Elektroboost fahren würde. Ne?
Mhm. Das wäre echt mal spannend, ja.
Das, ich finde das so spannend, weil also ich hatte das noch nie bei einem Auto, dass du das so wenig, also so einfach gar nicht spürst, musst du ja sagen.
Ja, stimmt. Wäre natürlich auch spannend, wenn dann auch noch das Gewicht rausfliegen würde von dem Krempel, ne?
Ja.
Ob der dann jetzt so viel langsamer wäre, weiß ich gar nicht.
Ja, also auf jeden Fall ist es echt krass, wie dieser Motor anspricht, ne?
Ja. Unfassbar, wirklich. Das ist wirklich, also, das geht schon Richtung Telepathie gefühlt. Das ist unnormal.
Es ist wirklich, ich bin ja am Anfang noch im Sportmodus gefahren und wie wir schon gesagt haben, man versucht dann ja auch erstmal sich irgendwie langsam ranzutasten, aber schon das erste Mal nur so ein kleiner Zwischensprint. Und da weiß ich noch ganz genau die Situation. Wir haben ja erst noch Fotos gemacht und dann nach dem Fotos machen bin ich dann ja zuerst gefahren.
Mhm.
Und dann hing ich ja ewig hinterm LKW fest. Du kannst dich ja noch dran erinnern, ne? Ja, war so Landstraße, ganze Zeit LKW. Und dann sind wir irgendwann abgebogen auf so eine kurze, zweispurige Ausfallstraße. Und da meinte Florian, meine Begleitung neben mir, so, ja, jetzt hast du so ungefähr 400 Meter Zeit, um den LKW hier zu überholen. Ne? Da vorne geht es dann wieder auf eine Spur. Aber ich habe so ungefähr 2 Meter gebraucht.
Mhm. Ich erinnere mich dran.
Ich war direkt dahinter. Ich dachte so, okay, jetzt mal kurz antippen. Junge, das war nicht ansatzweise Vollgas. Ne? Es war so 50% Gas. Das Auto ist wirklich so schnell, das ist einfach schon, das ist schon kriminell, wie schnell das ist, ne?
Ja, es ist, so schnell kannst du gar nicht denken, gefühlt. Zack, bist du auf sonst was von der Geschwindigkeit, das ist einfach verrückt.
Das ist wirklich so krass, wie dieses Auto hochdreht und dann weißt du ja auch eben, dass du halt gefühlt immer auf jeden Fall noch reichlich Drehzahlband übrig hast.
Ja, ne? Ja, klar.
Also das ist echt, das ist krank. Danach habe ich dann auch mal in Race geschaltet, das war jetzt noch immer in Sport, ne?
Mhm.
In Race würde ich jetzt als Laie sagen, dass ich von der Kraftentfaltung, das ging aber gefühlt auch einfach gar nicht mehr krasser so. Also von der Kraftentfaltung hat sich in meiner Wahrnehmung nichts verändert. Was sich aber verändert hat, waren nochmal die Schaltgeschwindigkeiten.
Das Getriebe, ne? Ja.
Also das Getriebe, es ist so ja schon extrem schnell, weil es eben eine Doppelkupplung ist. Aber in Race hat das ja wirklich keine Gnade gehabt, ne?
Ja.
Und diese Downshift, das war eigentlich das Krasseste, fand ich, in Race. Das war ja so richtige Peitschenhiebe, ne? Du hast richtig so Zischen irgendwie gehört. Also eigentlich war Runterschalten geiler als Hochschalten.
Mhm. Also ich habe das auch, also das hat mein Kopf irgendwie nicht so richtig verarbeiten können, weil das war vorher schon so beim etwas langsameren Fahren, war es schon, das dachte ich, okay, krank, wie schnell die Gänge drin sind.
Mhm.
Und dann auch gerade unter Last im Race-Modus war es ja noch, also ich habe gedacht, wie kann das sein, dass ultraschnell noch schneller wird?
Ja.
Da irgendwie so denkst, irgendwo muss doch jetzt diese kleine Unterbrechung sein oder was, aber es ging so bam, 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 einfach so durch. Das ist ja, wie?
Aber trotzdem, und das finde ich, haben die Italiener halt drauf. Also ich würde nicht sagen, dass es schneller war als zum Beispiel ein PDK von Porsche, aber viel emotionaler.
Ja.
So, also es war ähnlich schnell vielleicht auch ein bisschen langsamer, man weiß es nicht, aber es fühlte sich halt viel involvierender an, durch diese ganze Geräuschkulisse, diese ganz kurze Zugunterbrechung. Bei einem Porsche hast du ja gefühlt gar keine Zugunterbrechung, ne? Ist einfach so bup, bup, bup. Und hier ist es zwar auch bup, 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 aber halt irgendwie auf eine unterhaltsamere Art.
Ja, schon Sahne.
Also richtig geil, so.
Ja.
Und man merkt halt auch einfach diesen Fortschritt bei den Getrieben. Wir haben ja auch beim Scuderia gesagt, das war auch schnell, aber halt, da hast du richtig diese Mechanik gespürt bei jedem Schaltvorgang. Hier war es einfach nur schnell, verschliffen und emotional.
Ja, einfach wirklich perfekt.
Ja, und ziemlich perfekt war tatsächlich auch der Sound, ne?
Oh ja.
Also, wenn die Klappe erstmal dauerhaft geöffnet war, da würde ich Feier haben, ne?
Ja. Und ich fand auch wirklich, das hast du ja auch nicht bei so vielen Autos, ich fand's fast von drinnen noch geiler als von draußen.
Mhm.
Das ist ja auch relativ selten. Also wirklich, diese Klangfarben und alles, was da so wirklich vor sich ging, war einfach unfassbar. Das kann man nicht, das muss man sich anhören. Das geht nicht, kann man nicht in Worte fassen.
Ja, ist halt schade, dass das nicht so viele Leute jemals die Möglichkeit dazu haben.
Mhm.
Aber die Soundkulisse, dieses Involvierende bei dem Auto ist einfach mega. Und trotz all dieser extrem krassen Punkte, ne, gab es noch einen Punkt, der mich wirklich dann, als wir ein bisschen schneller auch mal gefahren sind und ein paar Kurven gefahren, der mich, also der das Auto für mich dann wirklich komplett zu einer 11 von 10 gemacht hat. Und das war das Handling an sich. Also die Lenkung in Kombination mit diesem Fahrwerk und dem Chassis, ich kam gar nicht mehr klar. Mhm. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es fühlte sich in der Stadt handlich an, ne? Aber wenn du damit auf Landstraßen bist, und da ist eigentlich meistens dann bei den Hypercars, du brauchst richtig breite Straßen und am besten auch so langgezogene Kurven, weil sonst hast du halt einfach immer viel zu viel Leistung so und das Auto ist zu groß. Dieses Auto mit dieser ultradirekten Lenkung hat sich für mich angefühlt wie ein 458 mit V12.
Mhm. Ich bin ja 458 leider noch nicht gefahren, aber kann ich mir gut vorstellen.
Genauso handlich wie ein 458, nur mit einem V12. Und das ist einfach perfekt. Das ist einfach wirklich diese Kombination aus so einem handlichen Auto mit so einem riesigen Motor. Endstufe.
Ja. Fand ich auch. Also da war ich auch komplett überrascht. Man muss ja auch dazu sagen, hatten wir vorhin schon kurz angerissen, die Straßen rund um das Museum sind ja auch wirklich unfassbar schön. Mhm. Also richtig tolle Landstraßen, einfach mit engen Kurven, weiten Kurven und so weiter. Und auch in diesen engeren Kurven, du hattest gar nicht das Gefühl, irgendwie ein größeres Hypercar dann zu fahren, sondern wirklich, du dachtest einfach, du wieselst dich da durch wie so ein Go-Kart einfach gefühlt. Und das mit so einer Leistung.
Ja, genau.
Also diese Paarung kennt man ja halt so irgendwie nicht. Entweder hast du ein kleines, leichtes Auto, was dann aber vielleicht auf den Geraden nicht ganz so schnell ist. Ja. Oder du hast halt so einen Trümmer, der dann übelst schnell auf den Geraden ist, aber in den Kurven dann wieder so ein bisschen. Gar nicht. Es hat sich einfach wie ein super kleines, kompaktes, leichtes Auto mit 1 Milliarde PS gefühlt.
Mit einem riesigen Motor, wo du aber nicht weißt, wo das Gewicht hin ist.
Genau. So. Wo dir die Leistung nie ausgeht.
Nee.
Es ist verrückt, wirklich, wie das funktioniert. Keine Ahnung.
Und ich glaube, wenn man so ein Auto wirklich besitzt und damit regelmäßig fährt, auch mal schneller, ey, dann kann man das in relativ kurzer Zeit, glaube ich, extrem gut beherrschen und so einen Spaß damit haben, wenn man ausblenden kann, was das wert ist.
Du musst halt ein dickes Portemonnaie haben, so. Dass es dich vielleicht nicht juckt, ja.
Aber also wirklich, wie dieses Auto, was es dir auch für ein Feedback gibt, es ist krank.
Mhm.
Wirklich ultra geil. Also muss ich sagen, es hat mich alles viel mehr abgeholt, als ich gedacht habe. Ich habe so gedacht, okay, das wird ein krasses Erlebnis, ein LaFerrari zu fahren, soundtechnisch bestimmt Endstufe, da einfach drin zu sitzen, was für eine Erfahrung. Aber wahrscheinlich wird es irgendwie einfach nur schnell sein, so.
Mhm.
Überhaupt nicht. Also das Auto hat mich wirklich von vorne bis hinten komplett abgeholt.
Ja, sehr gut. Also ich habe mir tatsächlich so ein bisschen erhofft, dass es so sein wird in die Richtung. Einfach, weil ich habe mich vorher schon relativ viel immer mit dem LaFerrari beschäftigt, weil ich den Wagen einfach schon immer irgendwie mochte, schon immer cool fand.
Außer ganz am Anfang?
Ja, ja. Bei den ersten Bildern, aber kurz danach ist aber wieder 12 Jahre dazwischen vergangen. Ne? Da ist er in mir gewachsen auf jeden Fall. Nee, aber rein technisch und so weiter, fand ich den einfach immer spannend, weil ich einfach schon gedacht, du kennst ja auch viele Videos von dem Auto, wo der halt echt ballert, wo der auf der Rennstrecke ist und sonstiges. Und das hast du bei vielen Hypercars nicht unbedingt. Das sind eher so diese Stammtischautos irgendwie so, dass du sagst, okay, guck mal hier, da sind nochmal irgendwelche krassen Materialien verbaut, deswegen kostet das Ding noch mehr und der kann das und kann dies und jenes und du siehst die aber nie wirklich mal fahren so, sondern meistens siehst du die irgendwie in London vor Harrods stehen und dann fahren sie wieder mit 20 km/h dann irgendwie zum nächsten Hotel. Aber so ein LaFerrari kennt man ja echt einige Videos, wo die wirklich echt knallen. So. Mhm. Und daran sieht man ja schon irgendwo, okay, das ist nutzbar, wie ich vorhin schon sagte. Und deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er so sein wird. Dass er so gut sein wird, hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ein bisschen ging es nicht. Ich dachte, ich hoffe, der ist so. Und er hat einfach alles noch mal besser gemacht, als sowieso schon erhofft.
Wow.
Und das ist schon geil, weil hatten wir auch schon mal das Thema, wenn du natürlich hohe Erwartungen hast, kannst du auch schnell enttäuscht werden. Und das war beim LaFerrari einfach gar nicht so. Nicht mal ein bisschen.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich richtig, richtig geil. Aber bevor wir zum Fazit kommen, ich habe auch noch eine Sache, die ultra nervig war.
Okay.
Das ist auch richtig italienisch. Rückwärtsgang. Das Auto piept die ganze
Zeit. Ja, stimmt, ja.
Die ganze Zeit piept das Auto. Als ob ich nicht weiß, dass ich gerade rückwärts fahre.
Doch, doch. Nicht, dass du es nicht mitbekommst.
Ach so, ich fahre gerade nach hinten. Ah, gut, dass du mir einen akustischen Hinweis gibst. Ich dachte, ich fahre nach vorne.
Ja.
Komisch. Also dieses, man kennt das ja von einigen Autos irgendwie, keine Ahnung, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, piept es kurz, gibt einen akustischen Ton, irgendwie sowas. Oder halt logischerweise Einparkhilfe. Dieses Auto piept einfach die ganze Zeit.
Ja.
So, sowas können auch nur die Italiener. Das ist so ähnlich wie, wenn du stark bremst. Beim LaFerrari ist es mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob der es hat, aber der F12 hat das ja. Mhm. Du bremst stark mit so einem Auto immer Warnblinker.
Ja. War das nicht damals bei dem Abarth sogar so?
Ja.
War das
ja,
auch so,
beim
ne?
Abarth auch, ja.
Das ist auch so italienisch. Was soll das? Gerade bei diesen sportlichen Autos, ja. Die ganze Zeit, die bis auf der Rennstrecke einfach durchgehen bei jeder scheiß Kurve.
Genau.
Was soll das?
Also, ja. Da gibt es so ein paar Eigenheiten. Ich glaube, das muss man dann wahrscheinlich einfach unter Eigenheiten abstempeln. So, und jetzt kann man natürlich auch sagen, so viel fährst du ja auch nicht rückwärts, klar. Aber das ist einfach so ein Ding, ich verstehe es nicht. Warum muss dieses Auto ununterbrochen piepen, wenn ich rückwärts fahre?
Ja.
So senil bin ich nicht. Ich merke das.
Ja. So. Du vielleicht, aber nee. Die meisten LaFerrari-Nutzer vielleicht nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung.
Nee. Wahrscheinlich schon, haben die einige Unfälle so auf jeden Fall, konnten die verhindern.
Naja, ich denke auch. Die haben auf jeden Fall für Sicherheit gesorgt. Das ist das Wichtigste.
Absolut. Und dann müssen wir noch ganz kurz über die Reaktion sprechen. Also ich bin ja zuerst gefahren, du bist ja hinterher gefahren, so gut es halt ging. Und für mich war es zumindest so, als Fahrer habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich war halt in dem Moment so. Ne? Mhm. Ich habe mich halt auf das Fahren konzentriert, habe versucht, jeden Moment halt irgendwie so komplett aufzusaugen und für mich irgendwie abzuspeichern. Aber als ich dann hinter dir hergefahren bin, konnte ich ja nun wirklich, also erstmal konnte ich dieses geile Bild vor mir sehen, aber dann konnte ich ja nun auch wirklich alles andere wahrnehmen. Und das war wirklich irre. Also diese eine Anekdote, die ich habe, war, wir fahren raus aus der Straße beim Museum links rum an der Tanke vorbei, fahren im Verkehr, uns kommt ein 1er BMW entgegen, weißer 1er BMW, der hält einfach auf der Straße an, vier Jungs da drin, alle Fenster offen, alle Handy raus und rufen LaFerrari! Und dann kamen dahinter Autos, die haben die angehupt und die haben sich einfach umgedreht und gesagt, LaFerrari! So, und ich dachte so, jo. Genau wie wir.
Was, verstehe ich.
Also, genau wie wir. Ja. Wenn wir jetzt da als Unbeteiligte vorbeigekommen wären und uns wäre der LaFerrari dann irgendwie entgegengekommen, hätten wir genauso reagiert wahrscheinlich. Und die haben dann auch gedreht und sind uns noch hinterhergefahren. Ne?
Ja.
Die ganze Fahrt, also deine gesamte Fahrt, waren die quasi hinter mir und haben uns quasi auch noch verfolgt.
Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Wie gesagt, mir ging es tatsächlich genauso. Als ich selber drin saß, habe ich mich auch auf zu viele andere Sachen konzentriert und nicht wirklich mitbekommen, wie die Leute so reagiert haben. Witzigerweise, den Einser habe ich allerdings auch gesehen, weil ich mit Rückspiegel geguckt, weil alle gehupt haben und sehen, nur der steht mitten auf der Straße. Okay, was macht er jetzt? Und dann habe ich gecheckt, okay, gut, ging wohl um den LaFerrari. Aber was erstmal schon witzig aussah, fand ich allgemein, da sind ja drumherum nur so kleine Dörfer eigentlich. Mhm. Also fährst du nirgendwo durch eine Stadt durch. Und das sieht so surreal aus, weil alles so ein bisschen älter, sag ich mal, so teilweise ein bisschen runtergekommen auch aussah. Und dann fährt da drin dieses UFO halt einfach lang.
Ja.
Und dann fand ich eine Situation auch ganz witzig, da standen wir an so einer T-Kreuzung und gegenüber war so eine Apotheke. Und da kam so ein älteres Ehepaar raus. Und der ältere Herr guckt den LaFerrari an, die Augen werden riesig, der zückt komplett nervös sein Handy. Das habe ich bei so einem älteren Herrn noch nie gesehen. Also witzig. Und fällt fast die Treppe, da waren so zwei Stufen nur so, fällt die, ich habe mich schon, hab schon gedacht, scheiße, hatte gerade sich noch gefangen, hat dann seine Klapphülle noch aufbekommen, hat noch von hinten so ein Bild gemacht. Das ist so krass, das habe ich gefühlt, also in der Altersschicht habe ich das noch nie so erlebt. Von Jüngeren kennt man das ja so, aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er das seinem Enkel zeigen, weiß ich nicht, aber das Auto lässt wirklich niemanden kalt.
Vielleicht war der auch Carsporter AD.
Kann auch sein. Das weiß man nicht, aber fand ich so krass, weil bei denen hätte ich das gar nicht erwartet, wenn man diese, aber der hat solche riesen Augen und ganz nervös das Handy so am Zücken. Krass. Also der hat sich auf jeden Fall gefreut.
Ja, so wie die meisten da, zu Recht. Und ich muss auch sagen, das, was du eben gesagt hast, einfach ein LaFerrari überhaupt im Straßenverkehr zu sehen, ist bis heute ein phänomenaler Anblick.
Ja, absolut. Also, wie vom anderen Stern, ne?
Auch wenn wir ja nun wussten, dass wir jetzt zueinander gehören, so dachte ich die ganze, also zwischendurch dachte ich irgendwie, Junge, sieht das krank aus.
Mhm.
Einfach nur dahinterher zu fahren. Und wenn man, also wenn der Vorherfahrende dann wirklich mal durchbeschleunigt hat, wie schnell sich dieses Ding halt wirklich so weggezoomt hat.
Ja, ne? Passt mal weg.
So, irre.
Ja.
Oh, erstmal durchatmen.
Mhm. Erstmal wieder ein bisschen beruhigen.
Also das war wirklich, das war ein Tag.
Ja. Absolut, das kann man so sagen, ja.
Okay, hast du noch was zum Fahren?
Ich glaube nicht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch in der Aufregung vergessen, aber ich glaube, wir können zum Fazit.
Alles klar, dann starten wir ins Fazit.
Fazit.
Ja, also ich weiß gar nicht, was man da noch sagen soll. Ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, es kam gut rüber. Das ist mit Abstand das krasseste Auto, dass wir im Podcast gefahren sind. Es wird nicht leicht, das zu überbieten.
Mhm.
Und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das ging mir echt während der Fahrt sogar noch durch den Kopf. So, wenn mir jemand vor Beginn dieses Podcasts gesagt hätte, ihr fahrt dann in welcher Folge auch immer LaFerrari, ja, dann hätte ich ihn oder sie für verrückt erklärt. So.
Mhm.
Ja, 40 Folgen, Achtung, Fahrspaß. Wir sind auf Ferrari gefahren.
Zack. Abgehakt.
Krank. Einfach nur krank. Um jetzt wirklich noch mal kurz zum eigentlichen Fazit zu kommen, auch wenn das fast schon, überflüssig ist, wenn man das so sagen kann. Was mich beim LaFerrari, haben mich eigentlich zwei Dinge extrem überrascht. Einmal die Alltagstauglichkeit. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das Auto so einfach, in Anführungsstrichen, zu fahren ist. Und das Zweite, dass es bei diesem Auto gar nicht so sehr um diesen Status geht. Also Hypercars sind ja ganz oft Status. So, ne? Mhm. Ich hab den, ich fahre den jetzt nicht, aber ich hab den.
Mhm.
So. Und dieses Auto macht wirklich ultra Spaß. Ultra Spaß zu fahren. Und es ist irgendwie relativ niedrigschwellig für so ein krasses Auto. Und da ist es eigentlich nur schade, dass das mittlerweile so viel wert ist und ja auch wahrscheinlich nur noch mehr wert wird, dass wahrscheinlich immer weniger Leute das Auto überhaupt fahren.
Mhm.
So, weil das waren für mich so diese Gedanken, die ich da hatte, wo ich dachte, yo, das ist wirklich ein Auto, das könnte man theoretisch wirklich viel fahren.
Ja.
Und ich mag ja tendenziell eher, du ja auch, etwas ältere Autos noch lieber, also Generation so frühe 2000er bis so, ja, 2008, 2009 so. Und das ist ja eigentlich schon, haben wir vorhin schon mal gesagt, eine Generation weiter. Aber ich sag's, wie es ist. Das Auto hat mich komplett überzeugt. Also unfassbar. Wirklich viel krasser, als ich gedacht habe. Ja.
Ja, so könnte ich auf jeden Fall schon mal alles so unterschreiben. Es ist ein bisschen unfair, das zu vergleichen, aber trotzdem würde ich es gerne mit anbringen. Wir hatten ja beim 27S so ein bisschen drüber gesprochen, dass das Ding unfassbar schnell ist, unfassbar perfekt irgendwie fährt. Und trotzdem hat uns irgendwie was gefehlt.
Mhm.
Bei LaFerrari ist es genau das, was gefehlt hat beim 27S, hatte der irgendwie. Also er war ja auch einfach nur unfassbar schnell, unfassbar perfekt und trotzdem aber dieses Hochemotionale. Und das können die Italiener einfach. Und ich kann nicht mal sagen, was das war, was so viel besser nochmal war wie beim 27S. Klar, es ist eine ganz andere Liga, keine Frage. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber trotzdem ist der 27S auch ein extrem schnelles Auto.
Mhm.
Und man ist ausgestiegen und hat gedacht, ja, war jetzt irgendwie ganz cool, fertig. Und beim LaFerrari ist man ausgestiegen und hat gedacht, ich würde es gerne haben. Ich würde es wirklich, wirklich gerne haben. Also wirklich sehr, sehr gerne würde ich das haben.
Ja, vor allen Dingen würde ich, das war für mich so, ich wollte es auch vorher gerne haben, aber jetzt weiß ich würde es gerne haben, um es auch zu nutzen.
Genau.
Das ist halt so der Unterschied.
Das ist halt nicht so dieses Flexer-Auto, genau, wo du sagst, ey, ich habe einen LaFerrari, ich fahre mit 50 durch die Stadt.
Ja.
Sondern ich würde die Stadt sowas von meilenweit meiden. Ich möchte einfach nur auf die Landstraßen, damit damit rumballern.
Ja.
So, und das macht den halt so geil. Und beim Lottogewinn würde dieses Auto in meiner Garage stehen. Ich würde mir kaufen, wirklich. Also beim hohen Lottogewinn, muss man dazu sagen. Bei einer Million wird schwierig. Nee, aber wird,
vier so ein, richtige würdest du zuschlagen.
Ja, genau. Da wäre ich dabei. Nee, aber es wirkt, das wäre wirklich ein Auto, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, neben ein paar anderen Autos in der Garage, wäre der auf jeden Fall dabei.
Mhm.
Weil ich finde den wirklich, es ist einfach ein unfassbar gutes Auto in allen Belangen.
Oh.
Ja.
Also einmal mehr haben wir die Theorie widerlegt, never meet your heroes.
Mhm.
In diesem Fall können wir sagen, doch,
mach mal.
Solltet ihr,
mhm,
wenn ihr die Möglichkeit habt. In diesem Fall hat es sich mehr als gelohnt.
Ja, absolut.
Deshalb jetzt die wirklich überflüssige Frage. Hattest du Fahrspaß?
Sehr überraschende Antwort.
Ja.
Und du?
Dito. Ja. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Dieses Auto vermittelt sehr viel Fahrspaß.
Ja, extrem viel. Ich glaube, es gibt weniger Autos, die wir bis jetzt so behandelt haben im Podcast, die so viel Fahrspaß vermittelt haben.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Krass. Also ich komme, auch wenn ich jetzt, es ist ja nun schon, sind schon ein paar Wochen ins Land gegangen, man wusste vorher schon, dass das ansteht, es ist irgendwie immer noch surreal. Für mich fühlt sich das immer noch surreal an. Mhm. An dieser Stelle deshalb auch nochmal ein riesiges Dankeschön an die Look Collection, namentlich Florian, Tobi und natürlich auch Matthias. Wir haben uns vor Ort schon mehr als einmal bedankt, aber das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass das geklappt hat. Wir wissen das ultra zu schätzen.
Mhm.
Und das wird ein Tag sein, den wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange, vielleicht für immer, im Gedächtnis behalten.
Nicht nur vielleicht. Definitiv.
Und natürlich können wir euch auch einen Besuch im Nationalen Automuseum wirklich wärmstens ans Herz legen. Nicht, weil wir hier Werbung machen wollen, sondern weil es einfach geil ist und wir auch schon da waren, ohne dass wir da ein Auto gefahren sind.
Mhm.
Lohnt sich in jedem Fall. Okay, Freunde, bevor wir jetzt hier noch weiter in den Erinnerungen schwelgen, auch wenn wir das sicherlich noch könnten, ich würde diese Folge schweren Herzens beenden wollen.
Mhm.
Natürlich nicht, ohne noch den Sound einzuspielen, mhm. aber ich muss sagen, ich bin schon raus. Ich kann gar nicht mehr.
Kannst nicht mehr. Beenden wir jetzt einfach mit dem Sound diesmal die Folge.
Wir können die Folge diesmal mit dem Sound. Der Sound fadet dann aus in unser Outro.
Mhm.
In diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen zur Folge 41. Danke an euch fürs Zuhören. Danke an alle Beteiligten. Danke an dich. Ich leg mich hin.
Alles klar. Wir beruhigen uns jetzt erstmal und ihr hört euch noch kurz den Sound an von der Folge 41. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.